will have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und ja, was soll ich sagen? Die beste Zeit des Jahres beginnt. Playoffs, Baby. Wir haben es angekündigt. Ihr bekommt eine dicke, fette Playoff-Preview auf die Ohren. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich könnte mir vorstellen, dass der Mann, der mir virtuell auch heute wieder gegenüber sitzt, worüber ich sehr, sehr froh bin, vielleicht einer der wenigen Menschen in Deutschland ist, die sich noch mehr auf diese Playoffs freuen als ich. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Morgen, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich mich mehr freue als du. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich mich extrem freue. Es ist die beste Zeit des Jahres, sowohl aus einer Fanperspektive, die Zeit, in der man dann auch wirklich sich wieder die Nächte um die Ohren haut, aus meiner Perspektive jetzt nachts wach bleibt, mit Fieber jeden Tag und es wirklich um was geht, als auch für mich aus beruflicher Perspektive einfach ganz klar, diese Zeit ist die interessanteste, die ich am meisten mag, mit Video-Breakdowns, mit taktischen Analysen hier im Podcast, wirklich ins Detail reingehen, in das Scouting der Teams, in die Adjustments, in die Spielzüge, in die X und O's, von Playoff-Spielen und Zane in diese Schachduelle zwischen Coaches, Teams und Spielern. Das ist das, was ich am liebsten mache. Deswegen rundum aus Fan, aus Arbeitsperspektive, habe ich extrem Bock auf diese nächsten beiden Monate. Schauen wir mal, was die Lakers machen. Wir werden heute ausführlich über sie reden. Das ist sehr exciting. Ich bin generell super hyped. Ich freue mich auf die Erstrundenserien, die bis jetzt schon feststehen. Das wird sehr, sehr spannend. Das werden wir jetzt alles im Detail nach und nach besprechen. Ich bin super hyped. Wie geht's dir?
Ähnlich. Es geht mir ähnlich. Ich freue mich so sehr auf die Playoffs, dass ich mit dem Gedanken gespielt habe, meinen beruflichen Pflichten dann doch nicht so richtig nachzugehen. Weil ich werde morgen Abend, für die Hörer, wir nehmen jetzt gerade hier am Freitagmorgen auf, wir werden jetzt 6 von 8 Serien besprechen. Die beiden letzten stehen noch nicht fest, weil heute Nacht erst die beiden letzten Play-in-Games sind, wo ich natürlich darauf hoffe, dass meine Hawks es noch durchschaffen gegen Miami. Ich bin sehr skeptisch. Ja, natürlich würde ich aus Fansicht gerne auch die Hawks sehen, selbst wenn es in einer Erstrundenserie gegen Cleveland ist, wo sie vermutlich auf die Fresse kriegen. Das werden wir aber morgen früh besprechen. Für euch ändert sich nichts, ihr bekommt das beides hier zusammen in einer Aufnahme. Das heißt, die beiden 1-8 Matchups, die werden wir ganz am Ende der Folge besprechen, sind vermutlich auch die beiden Matchups, unabhängig davon, wer der Gegner ist, wo es am wenigsten zu besprechen gibt, ehrlicherweise. Ich werde morgen Abend Basketball gucken, zwar, aber leider nicht NBA Playoff Basketball, sondern ich bin beruflich unterwegs bei den Black Forest Panthers in Villingen-Schwenningen in der Regionalliga. Mhm. Und das ist mir erst im Nachgang aufgefallen, nachdem ich meinen geschätzten Kollegen das zugesagt habe, dass ich das Spiel für sie übernehmen kann aus der Villinger Redaktion. Und dann ist mir aufgefallen, ah fuck, da gehen ja die Playoffs schon los. Das ist ja nicht erst Sonntagabend, dass die Playoffs losgehen, sondern Samstagabend. Dann habe ich ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich mich krank melde, ob ich das Spiel wieder absage, aber mache ich natürlich nicht. Ich bin vorbildlicher Journalist.
Sehr gut.
Und schaffe auch ein bisschen was für mein Geld. Aber natürlich ärgerlich. Das heißt, den Playoff-Start, den tatsächlichen, morgen Abend, werde ich leider maximal mal kurz in der Halbzeit vom Panthers-Spiel auf dem Handy im Stream miterleben. Und dann irgendwann, wenn ich nach Hause komme, werde ich einschalten. Aber am Sonntag dann. Es kommen ein paar Jungs vorbei. Wir gehen vielleicht zusammen essen davor. Die Jungs aus der Fantasy League, die ich übrigens, ich spiele ja Fantasy-Basketball. Das wissen viele, glaube ich, gar nicht. Ich weiß nicht, ob du es wusstest.
Ich glaube, du hast 1-2 Mal erwähnt.
Ah, okay.
Irgendwas klingelt ja, jetzt, wo du es sagst, aber...
Das kann sein.
Ja.
Ich habe jedenfalls gewonnen, was ich hier freudig verkünden darf. Ich hatte ja sehr großes Verletzungspech und immer mal wieder Sorgen gehabt, dass geschätzter Hörer von uns, Steven, aka DJ Flyer, mich noch einholen würde. Dem war nicht so. Ich durfte meinen dritten Titel in dieser Liga und den ersten jetzt wieder. Also der Threepeat wurde mir vermiest letztes Jahr. Jetzt bin ich back on top. Ja, das aber nur am Rande. Wir gehen essen, wir zelebrieren danach am Sonntagabend die Playoff-Spiele. Ich habe extrem Bock. Da gehört natürlich auch für euch jetzt, wenn ihr das auf den Ohren habt, dann werden die Playoffs in wenigen Stunden losgehen. Dann gehört hier eine große dicke Preview dazu. Und ich habe mir überlegt, ich habe einen Zufallsgenerator dabei, in den ich die 6 Serien, die wir jetzt heute besprechen, eingetragen habe. Und ich würde sagen, wir lassen das Schicksal entscheiden, wo wir anfangen und mit wem wir anfangen.
Sehr, sehr gerne.
Dann würde ich sagen, keine Headlines, kein Schnickschnack. Wir haben heute sowieso schon viel zu viel vielleicht sogar zu besprechen. Mal gucken, wo wir zeitlich rauskommen am Ende. Zufallsgenerator ab. Wir starten in Boston beziehungsweise in Orlando, der wunderschönen Stadt, in der du ja vor nicht allzu langer Zeit warst. Celtics gegen Magic. Die Magic haben meine Hawks, wie gerade im Play-in-Kontext angesprochen, ganz schön aus der Halle geschossen, muss man sagen. Das hatte ich so. Ich hatte die Preview für dieses Spiel mit den Airball-Jungs noch aufgenommen. Habe ich so nicht ganz kommen sehen. Manch einer könnte meinen, hey, vielleicht schürt das Optimismus für eine mögliche Serie gegen Boston. Was halten wir von dem Matchup? Jetzt vielleicht aus Sicht der Magic waren ja die zwei Optionen, entweder 1-8 gegen Cleveland oder 2-7 gegen Boston. Ich neige zu der These, Cleveland, also das Rematch von letztem Jahr, die Serie, die ja über 7 Spiele ging, hätte ihnen besser gelegen vom Matchup her.
Ja, ich hatte das große Vergnügen, eine kleine Vorschau dieser Begegnung live zu sehen in Orlando. Als damals der Spielplan rauskam, dachten wir uns, Alter, Celtics, amtierender Champion, zu Gast gegen Franz und die Orlando Magic, das müssen wir einfach mitnehmen. Und das ist auch, wir hatten einen Hardcore-Boston-Fan dabei bei der Reise, den Jeremy. Und generell große Vorfreude auf dieses Spiel. Und dann hatten die Celtics am Abend davor ein Game in New York, was sie in der Overtime gewannen. Mhm. Und entschieden sich dann mal eben all ihre 6 besten Spieler zu schonen gegen die Magic, also die beiden Jays, Horford, White, Holiday und Porzingis kamen nicht zum Einsatz. Das heißt, das war jetzt dann leider doch nicht das aussagekräftigste Spiel. Die Magic gewannen das dann auch relativ easy, wenig überraschend, weil das halt für sie noch um was ging und für die Celtics entsprechend nicht mehr. Deswegen konnte man da jetzt leider nicht wirklich irgendwas erkennen, was einem vielleicht ein kleiner Vorgeschmack sein könnte auf das, was da jetzt kommt. Anders als möglicherweise in der Rockets-Warriors-Serie. 2 Teams, die vor nicht allzu langer Zeit aufeinander trafen. Dazu gleich noch mehr. Ich glaube, dass die Magic defensiv ganz gut aufgestellt sind, um den Celtics das Leben irgendwo schwer zu machen. Problem ist, dass ich nicht weiß, wie die Magic scoren wollen gegen die Celtics. Das wird, glaube ich, eine Serie, in der Orlando es schwer haben wird, die 100-Punkte-Marke zu knacken. Ich kann mir vorstellen, es wird eine extrem unangenehme Serie für Franz Wagner. Das ist wirklich so eine kleine Befürchtung, die ich habe, dass Franz massiv strugglen wird gegen die Switching-Defense der Celtics, gegen die aggressive Defense der Celtics. Wenn ich eine Sache vielleicht aus diesem Game mitnehmen würde, aus diesem Celtics-Magic-Game, die mich beunruhigt aus Orlandos Sicht, ist, dass die Celtics irgendwann ihre Zonen-Defense ausgepackt haben mit ihrer B-Truppe. Und zwar bei der 5-Minuten-Marke des zweiten Viertels. Und die Magic haben nicht mehr gepunktet für den Rest dieses zweiten Viertels. Also die B-Truppe der Celtics hat dann auf einmal eine Zone ausgepackt. Keine komplizierte, eine ganz standardmäßige NBA-Zone. Und Orlando hatte nicht den blassesten Schimmer, was das gerade ist und was sie dagegen machen soll und wie sie jetzt punkten. Ich hatte es in unseren Group-Chat dann auch reingeschrieben, in der Reisegruppe, nach dem Motto: Yo, Orlando noch nie in ihrem Leben eine Zone gegen sich gesehen oder sehen es gerade irgendwie zum ersten Mal. Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut. Und ich kann mir vorstellen, dass Joe Mazzulla wieder auf diese Zone zurückgreifen wird und dass Orlando massiv strugglen wird. Vielleicht nicht so massiv, dass sie für 4 Minuten und 35 Sekunden nicht mehr scoren, aber schon massiv. Das heißt, ich will jetzt nicht meinen Tipp direkt vorwegnehmen, bevor du zu Wort kommst, aber ich glaube, dass Orlando es extrem schwer haben wird, gegen diese Celtics zu scoren. Ich glaube, das wird eine Serie, in der Banchero und Wagner strugglen werden. Und ja, sicherlich, man kann den Celtics irgendwo das Leben auch ab und zu mal schwer machen. Aber die individuelle Klasse, die Eingespieltheit, die Erfahrung dieses Teams wird hier dafür sorgen, dass die Celtics das relativ easy gewinnen. Fragezeichen sicherlich Jaylen Browns Knie. Das ist auch so eine Sache. Er hat gespielt in dem New York Spiel vor dem Spiel, wo wir in Orlando waren. Wurde allerdings in der Overtime nicht eingesetzt, hat dann das Warm-up gemacht. Das war das langsamste, lustloseste, schwerfälligste Warm-up, was ich in meinem Leben gesehen habe. Und ich saß da ein paar Meter weg von mir und dachte mir, nie im Leben spielt der. Nie im Leben kann der, der gerade nicht mal irgendwie einen richtigen Sprint hinlegen kann, jetzt hier spielen. Und dann ein paar Minuten später kam auch die News, dass er quasi nicht eingesetzt wird. Später kam jetzt die News raus, dass es da ein paar Probleme zu geben scheint in seinem Knie, die jetzt ihn nicht groß weiter beeinträchtigen sollen, aber wer weiß schon, ob das stimmt. Deswegen bin ich da sehr gespannt, in was für einer Verfassung Jaylen Brown ist, von dem wir ja alle wissen, Finals MVP, wichtigster Spieler der Celtics. von daher, das ist so ein kleines Fragezeichen, aber ich sehe hier nicht, dass die Magic wirklich ernsthaft die Celtics ärgern sollen. Siehst du das ähnlich?
Ich sehe das absolut ähnlich, wenig überraschend. Ich würde bei der Jaylen Brown-Geschichte einhaken. Ich habe hier und da jetzt den Take, die Forderung, die Idee gehört im Vorfeld, ob man Jaylen Brown nicht einfach restet in dieser Erstrundenserie. Und ich muss sagen, ich bin da gar nicht so abgeneigt. Also
was schon alles sagt.
Genau. Also ich habe mir die Celtics, das habe ich jetzt gerade extra nochmal geguckt, einfach der Vollständigkeit halber, sie haben in 3250 Possessions ohne Jaylen Brown auf dem Feld ein plus 10er Net Rating, eine sehr gute Offense, eine sehr gute Defense. Ich würde es mir überlegen anstelle von Joe Mazzulla und Co. Brown, wie du sagst, Knieprobleme die letzten Wochen immer mal wieder gehabt. Er hat das letzte Mal, dass er 30 Minuten geknackt hat, war am 12. März gegen OKC. Und nachdem 24, 25 jetzt die letzten beiden Regular Season Spiele, in denen er eingesetzt wurde, dieses Spiel in New York, das du ansprichst, und davor gegen Washington hat er jeweils 21 Minuten gespielt, fand ich gut. Also wirklich musste ich den Hut ziehen, dass man nicht irgendwie auf Teufel komm raus versucht hat. Vielleicht hat man es tatsächlich versucht und deswegen diese 21 Minuten in den letzten beiden Spielen, weil am Ende landete er jetzt bei 63 absolvierten Spielen. Also vielleicht war der Plan tatsächlich, dass er von den letzten drei Saisonspielen, die er jetzt ausgesetzt hat, einmal in Orlando eben und zweimal gegen Charlotte, dass er da noch irgendwie zwei absolviert. Aber anscheinend kam dann irgendwann der Punkt, dass man sich dagegen entschieden hat. Ich denke, er hätte es nicht in irgendein All-NBA-Team geschafft, selbst wenn er auf die 65 Spiele gekommen wäre. Halte ich für eine gute Entscheidung, dass sie das so gemacht haben, ihn möglichst frisch zu halten für die Playoffs und alles, was du gerade skizziert hast. Ich denke, die Dominanz auf dem Papier und dann letztendlich auch auf dem Parkett sollte so groß sein, dass man wahrscheinlich sogar für die gesamte Serie auf Brown verzichten kann. Wir haben von Spielern wie vor allem Peyton Pritchard, den wir beide zum Sixth Man of the Year gekürt haben, gesehen, dass sie mit mehr Usage Dinge ausrichten können. Und ich glaube, die Celtics, selbst wenn sie Brown jetzt nicht aus dem Verkehr ziehen, das wäre natürlich eine extreme Version, aber sie sollten diese Erstrundenserie vielleicht dazu nutzen, vielleicht Horford eine Pause zu geben, Porzingis eine Pause zu geben, generell die Minuten ein bisschen zu managen. Ich könnte mir vorstellen, dass man erstmal mit 100% reingeht in die Serie, um nicht irgendwelche ganz bösen Überraschungen zu erfahren, weil das haben wir jetzt im Play-in-Game gegen Atlanta gesehen. Das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Animal. Aber die Magic-Defense, und da stimme ich dir auch zu, wird, da bin ich mir ziemlich sicher, in der Lage sein, die Celtics vor ziemlich große Probleme zu stellen. Die Magic haben die zweitbeste Defense der NBA gehabt in diesem Jahr. Sie haben mehrere Wing- und beweglichere Big-Verteidiger, die sie gegen diese Five-Out-Lineups der Celtics einsetzen können und effektiv einsetzen können. Sie werden viel switchen. Denkst du, Franz wird starten an Tatum, so als Ausgangsmatchup?
Ich denke schon.
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Die Magic werden es schaffen, defensiv. Es wird ein Battle sein, es wird ein Grind sein für die Celtics. Aber ich glaube, die Kombination von dem, was du gerade gesagt hast, dass ich halt absolut nicht weiß, wo die Offense herkommen soll von diesem Team in dieser Serie. Diese Sorge hätte ich gegen jedes Matchup, aber halt besonders gegen diese super gute und super flexible Celtics-Defense. Und auf der anderen Seite, ich denke, die Feuerkraft der Celtics reicht dann doch aus, um komfortabel scoren zu können. Und deswegen nutzt diese Erstrundenserie, um dich ein bisschen in Rhythmus zu spielen. Reste deine anfälligen Spieler so weit wie möglich. Versuch aber trotzdem, das Ding durchzukriegen in 4 oder maximal 5 Spielen, weil dann hast du wiederum den Vorteil mit Jaylen Brown, mit Horford und Porzingis und wie sie alle heißen und Jrue Holiday, der ja auch sehr anfällig war dieses Jahr, dass du mehr Pause hast, weil der nächste Gegner wird dann der Sieger dieses New York-Detroit-Matchups sein und da kommen wir dann gleich noch zu, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Knicks-Pistons-Serie A lange dauert und B absolute Schlacht wird. Und dann hast du schon einen Vorteil, wenn du einigermaßen ausgeruht in diese Zweitrundenserie rausgehst gegen einen Gegner, im Falle der Knicks vor allem, der relativ dünn ist, der sehr auf seine Starter bauen muss und der dann vielleicht halt einfach angeschlagen ist und hier und da Wehwehchen hat und müde ist von der Erstrundenserie. Deswegen, es ist, denke ich, sollte es ein Gleichgewicht sein zwischen wir machen den Sack hier schnell zu und wir gönnen unseren verletzungsanfälligen Spielern hier und da mal eine Pause. Ich bin nicht abgeneigt, diese Jaylen Brown, wir halten ihn einfach komplett raus, Idee. Und dann kannst du ihn ja zu Spiel 3 oder so, wenn jetzt Orlando wirklich ein Spiel klauen sollte in Boston, dann kannst du ihn zu Spiel 3 oder Spiel 4 immer noch zurückbringen und sagen, okay, schade, jetzt müssen wir wahrscheinlich doch kurz anziehen. Mal gucken, ob sie das machen werden. Ich glaube es eher nicht. Aber wer weiß. Ja, im Großen und Ganzen. Wenn du willst, können wir zu den Tipps kommen. Das hätten wir vielleicht eingangs sagen sollen. Wir machen wieder ein Tippspiel hier gegeneinander, miteinander. Und wie haben wir das denn bepunktet letztes Jahr?
Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ein Punkt für einen richtigen Gewinner und nochmal einen irgendwie für das richtige Ergebnis.
Ja doch, ich meine, so war's. Lass es doch einfach so machen. Simpel. Quick and dirty. Und einen Wetteinsatz haben wir jetzt auch noch nicht festgelegt. Wollen wir da vielleicht Vorschläge aus der Community einsammeln und dann irgendwann in den nächsten Wochen bestimmen, was der Verlierer machen muss? In dem Fall, wir machen eine kleine Insta-Umfrage oder so. Wenn ihr Ideen habt, was der Verlierer anstellen muss, darf, soll. Ich habe mich für Boston in 4 entschieden. Ich sehe schon eine Welt, in der die Magic es schaffen, hier ein Spiel zu klauen. Wenn ihre Defense super gut ist, wenn sie ihre Dreier einigermaßen treffen mal in einem Spiel, so wie das jetzt gegen die Hawks zum Beispiel der Fall war, wenn Cole Anthony wieder von der Bank kommt und 26 Punkte in 20 Minuten macht, dann ist das schon im Bereich des Möglichen, wenn Paolo ein großes Spiel hat oder Franz oder gar beide. Aber ich halte es für eher unwahrscheinlich. Also ich habe mich für Celtics in 4 entschieden. Ich glaube, das wird ein Sweep.
Ich habe mich für die Celtics in 5 entschieden, okay, weil ich denke, dass das, was du gerade beschrieben hast, einmal vorkommt. Aber im Großen und Ganzen sind wir hier auf einer Wellenlänge, dass das ein ungefährdeter Sieg der Celtics werden sollte. Machen wir weiter.
Lass uns weitermachen, ganz genau. Zufallsgenerator ab. New York, Detroit. Wir bleiben im Osten und wir machen jetzt sogar weiter mit dem nächsten Gegner der Celtics dann. Ja, die Knicks und die Pistons. Erstmal geile Sache, dass es zu dieser Serie kommt zwischen diesen beiden Traditions-Franchises. Geile Sache, dass die Pistons es an 6 direkt in die Playoffs geschafft haben. Auf dem Papier als Third Seed natürlich die Knickerbockers irgendwo favorisiert, denke ich. Also ich habe jetzt hier keine Betting Odds oder so offen, aber ich vermute in der öffentlichen Wahrnehmung sind sie der Favorit. Wo willst du anfangen? Was sind für dich die größten Talking Points dieser Serie?
Boah, gute Frage.
Es gibt einige, ne?
Es gibt einige, wobei das somit die Serie ist, wo ich ehrlich gesagt so die wenigsten Gedanken zu habe. Generell finde ich, dass sich über die West-Serien viel, viel mehr sagen lässt. Keine Ahnung, wie es dir ging. Beziehungsweise hat mir auch die Vorbereitung deutlich mehr Spaß gemacht. Nicht, dass ich jetzt irgendwie mich nicht auf die Ost-Serien freue in irgendeiner Art und Weise, aber diese drei feststehenden Erstrundenserien im Westen, ich finde, die haben viel mehr Feuer und sind einfach viel, viel spannender, sowohl taktisch von den Storylines, von den Matchups, den Begegnungen an sich. Das ist einfach, also ich freue mich deutlich mehr auf die drei West-Serien als auf die drei Ost-Serien. Deswegen, ich sag du, worüber möchtest du gerne anfangen zu reden? Weil ich habe nicht wirklich viel, ich habe ein Ergebnis, ich habe ein Gefühl, ich habe nicht wirklich groß irgendwas, was ich jetzt dazu unbedingt erzählen muss. Aber das klang ja bei dir ein bisschen anders, deswegen schießt du gerne los und ich steig dann einfach mit ein, wenn mir danach ist.
Alright, dann lass uns mit der Pistons Offense respektive der Knicks Defense anfangen, weil das war eine der Storylines dieser Saison. Wir haben diesen Stat immer mal wieder gehört. Die Knicks waren 0-10 gegen Boston, Cleveland und OKC. Und selbst wenn wir diese 10 Spiele ausklammern, waren sie nur 15-13 gegen die anderen Teams mit Winning Record. Also die Knicks haben die ganze Saison über gestruggelt gegen gute Teams, kann man so unterm Strich festhalten. Und sie haben von ihren 4 Matchups gegen die Pistons in der Regular Season 3 verloren. Und in diesen 4 Matchups hat Cade Cunningham sehr, sehr effiziente 31 Punkte, 5 Rebounds und 8 Assists aufgelegt. 66% True Shooting, 134er Offensive Rating. Kurz gesagt, Cade Cunningham hat die Knicks in den Regular Season Matchups ganz schön auseinandergenommen. Und deswegen liegt für mich die Sorge nahe, also klar, über die Knicks Defense muss man sich in jedem Kontext Sorgen machen, aber jetzt gerade gegen Detroit, gegen Cade Cunningham, bei dem man sicherlich ein bisschen pessimistisch sein darf, weil es sind seine ersten Playoffs, er wird sich das erste Mal auf dieser großen Bühne und mit einem Gegner, der so sehr gegen ihn schemt, beweisen dürfen. Aber zum einen haben die Knicks, da haben wir im Laufe der Saison immer mal wieder drüber geredet, in Sachen Pick-and-Roll-Defense hast du sowohl mit Towns in der Backline als auch mit Brunson am Ball, den die Pistons natürlich versuchen werden, in diese primäre Action irgendwie zu involvieren durch Off-Ball-Screens, durch einen ersten Ball-Screen für den Cade-Verteidiger. Wer auch immer das dann sein wird, können wir auch gleich gerne drüber reden. Du wirst irgendwie versuchen, Brunson in diese Action reinzukriegen und du wirst versuchen, Towns in diese Action reinzukriegen. Und wenn ihnen das gelingt und sie dann Pick-and-Roll laufen können, dieses klassische Cade-Durant-Pick-and-Roll, was wir sehr oft gesehen haben in der Regular Season, mit Cade als Creator, dem du den Pull-Up-Wurf sowohl aus der Midrange als auch diese Saison aus der Dreier-Range nicht so wirklich geben darfst, mit Cade als Passspieler und dann Durant in eventuellen Short-Row-Situationen, wenn sich die Knicks entscheiden, zwei zum Ball zu schicken. Und da macht Durant bislang einen sehr, sehr guten Job, mit seiner Athletik entweder zum Korb zu ziehen. Er ist jetzt nicht der ganz klassische athletische Lob-Catching-Rim-Runner, aber er ist ein sehr, sehr guter Athlet. Vielleicht unterbewerteter Short-Roll-Playmaker und so. Und dann hast du noch Shooting drumherum mit Beasley, mit Hardaway, mit Harris und wie sie alle heißen, außer eben mit Ausar Thompson. Das ist dann vielleicht so die eine große Nische, die die Knicks irgendwie in der Defense finden müssen. Ich denke, dass das eine Serie wird, in der die Knicks erneut sehr, sehr große Probleme haben, Cade Cunningham und das heliozentrische Offensivsystem der Pistons zu stoppen. Was auf den ersten Blick vielleicht komisch wirkt, weil immerhin Mikal Bridges, OG Anunoby, Josh Hart, also an den Point-of-Attack-Verteidigern, die du gegen Cade stellen kannst, da mangelt's nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass Cade eine sehr große Serie haben könnte und dass die Knicks sehr große Probleme damit haben werden, diese Pistons-Offense zu stoppen.
Da bin ich ehrlich gesagt weniger pessimistisch, weniger skeptisch. Ich denke, wir werden eine ganze Menge High-Hedge-Defense sehen, Traps, aggressive Blitzes weiter draußen, den Ball versuchen aus den Händen von Cunningham zu bekommen und dann sollen die Kollegen dich schlagen. Das wird, denke ich, der Matchplan sein. Ich denke, dass man Ausar Thompson am Perimeter ignorieren wird, dass man die weniger gefährlichen Shooter, wie zum Beispiel Dennis Schröder, dass man denen Räume lässt und sie dazu einladen wird, auch zu werfen. Ich denke, dass das die Idee ist, nach dem Motto, dann soll Tobias Harris uns abschießen, aber Cunningham wird es auf jeden Fall nicht tun. Und ich bin überzeugt genug, dass Thibodeau da defensiv taktisch gut genug arbeiten wird, dass man es schafft, die Pistons Offense einigermaßen einzudämmen. Ich bin nicht der allergrößte Fan von der Detroit Halbfeld Offense in einem Playoff Setting. Ich glaube, ihr Erfolg hat zu einem großen Teil auch darauf beruht, dass man sehr, sehr schnell gespielt hat in der regulären Saison, dass man extrem aufs Tempo gedrückt hat, dass mein Gegner einfach immer wieder überrannt hat und ich glaube, dass ihnen das nicht so gelingen wird, in einer Playoff-Serie, in einer slow-paced Playoff-Serie gegen ein Team, was, denke ich, langsam spielen wird und versuchen wird, auch dem Gegner das so ein bisschen aufzuzwingen in New York. Und ich bin nicht wirklich optimistisch, dass JB Bickerstaff die richtigen Adjustments finden kann und es wirklich schafft, seine Spieler in die optimale Situation zu bringen, hier maximal zu performen. Ich bin, wie man jetzt vielleicht ein bisschen rausgehört hat, nicht wirklich ganz großer Fan von Detroit als Playoff-Team und ich bin sehr, sehr skeptisch, dass sie es schaffen, hier wirklich den Knicks gefährlich zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass die Knicks, wie gesagt, dann anfangen zu blitzen und zu high-hatchen und dass Bickerstaff und Cunningham und wer auch immer da die Aufgabe hat, da Antworten drauf zu finden, nicht wirklich eine Antwort drauf finden. Wir hatten das ja in den letzten Jahren auch in Cleveland immer wieder gesehen. Der Gegner setzt dann alles auf den primären offensiven Spieler, in dem Fall war es Mitchell, und nimmt den so ein bisschen raus aus der Gleichung und dann sind keine Antworten da. Wie schaffe ich es, dass Mitchell oder jetzt in dem Fall Cunningham genau das Matchup bekommt, was wir wollen. Und nicht quasi das ihm diktierte von der Defense, was passiert. Wie schaffe ich es, dass man ihm irgendwie Vorteile mit auf dem Weg gibt, um ihm das Leben zu erleichtern. Bickerstaff ist nicht dafür bekannt, seinen Spielern in den Playoffs das Leben so leicht wie möglich zu machen. Ich wüsste jetzt nicht, was sich geändert haben soll seit letztem Jahr. Und deswegen denke ich jetzt nicht, dass Cunningham und die Pistons Offense jetzt New York hier kochen wird. Ich glaube, es gibt einen Schalter für die Knicks. Ich glaube, dass sie diesen Schalter drücken können, dass sie den Schalter umlegen können, dass man einfach in den Playoffs dann mit noch mehr Einsatz, mit einem langsameren Tempo, mit noch mehr Minuten, die diese guten Perimeter Defender, die du gerade angesprochen hast, bekommen können, dass man hier gegen ein extrem unerfahrenes Detroit-Team ganz gute Chancen hat.
Sehe ich auf jeden Fall. Aber finde ich auch treffend, dass du da ein bisschen pessimistischer bist, ich ein bisschen optimistischer bin. Ich glaube auf beiden Seiten, aber bei den Knicks halt nochmal weniger. Du hast in den Playoffs immer die Frage, wie viele Two-Way-Spieler kann ich da aufs Feld stellen? Wie viele Lineups gibt es, in denen ich entweder krasse defensive Schwachstellen oder krasse offensive Schwachstellen habe, die attackiert werden? Und da sehe ich bei den Pistons schon ein großes Problem. Selbst abgesehen von der mangelnden Erfahrung und von der großen Bühne, auf die sie sich jetzt befinden, vor allem Kate Cunningham. Aber Ausar Thompson, Ron Holland, Isaiah Stewart, all diese Spieler, die dir tendenziell, würde ich Dennis Schröder sogar auch mit reinzählen, die dir tendenziell defensiv am meisten weiterhelfen und am besten Chancen geben, Stops zu generieren gegen diese ultra-effiziente Knicks-Offense. Vor allem das Brunson-Towns-Pick-and-Roll natürlich. Da wird Detroit keine Antworten drauf haben. Ich denke, das können wir uns sicher sein. Wenn du diese Jungs halt spielen lässt, du kannst halt nicht eine Lineup mit Thompson, Holland und Stewart rausschicken. Erstens wird es da dann wahrscheinlich 2 Ejections geben innerhalb von 3 Minuten. Und zweitens ist das einfach offensiv und spacing-technisch zu wenig. Das wird nicht funktionieren. Du musst Hardaway, du musst Beasley, du musst Harris möglichst viel spielen lassen an der Seite von Kate. Und dann wird's halt wiederum defensiv schwierig. Dann hast du zu viele Schwachstellen, die Knicks attackieren können. Ich finde es interessant, dass wir wahrscheinlich auf beiden Seiten einen ähnlichen defensiven Ansatz sehen. Weil auch die Knicks sind ein relativ heliozentrisches Team mit Brunson als primärem Ballhändler, mit dem Brunson Towns Pick and Roll als primäre Waffe und mit ähnlichen Schwachstellen. Bridges und Anunoby waren im Laufe der Saison wackelige Shooter, aber sicherlich jetzt keine, die du irgendwie alleine stehen lässt, aber eben Josh Hart. Und da wird es sich zeigen, kann er das so sehr bestrafen wie gegen Philly letztes Jahr in den Playoffs, als er dann in der Serie mal kurz 43% von 3 geworfen hat und die Sixers abgeschossen hat in ein, zwei Spielen? Oder kommen die Pistons damit davon, dass sie entweder, wenn sie es ein bisschen klassischer verteidigen wollen mit Duren an Towns, dass sie dann zum Beispiel Ausar, wobei du den wahrscheinlich gerne am Ball gegen Brunson hättest primär, aber dass sie irgendeinen ihrer athletischen Wings an Hart stellen können oder eben Kate an Hart verstecken können. Oder dass sie vielleicht sogar, und da bin ich gespannt, ob wir sowas in die Richtung sehen werden, dass du Duren oder dann Stewart, wenn er auf dem Feld ist, an Hart stellst und Roman lässt und in der Zone parkst oder unterm Korb parkst. Was ähnliches, was ich gespannt bin zu sehen, ob die Knicks das machen. Wird Towns Ausar beispielsweise verteidigen? Oder wird vielleicht sogar eine Too-Big-Lineup rausgeschickt mit Mitchell Robinson, der ja inzwischen wieder genesen ist, der aber bislang nur 17 Minuten pro Abend gespielt hat seit seinem Comeback. Und Robinson und Towns haben wir bislang fast gar nicht zusammen gesehen, 90 Possessions insgesamt. Aber das ist eine Variante, ein Ass im Ärmel. Ich denke nicht, dass das irgendein primärer Plan sein wird. Aber wenn sich rausstellt, wir kriegen Kate nicht gestoppt, die Pistons-Shooter schießen uns ab. Kate kommt sehr gut klar mit diesen, wie ich auch annehme, was du gerade gesagt hast, die aggressive Pick-and-Roll-Coverage, dann kannst du dir immer noch überlegen, nehme ich Towns zumindest komplett aus der Action raus oder lasse ich Towns bewusst in der Action und bring Robinson, Two-Big-Line-Up und stell dann Robinson an Ausar und hab dann wenigstens in der Backline diesen einen guten Rim-Protector. Ich denke, die Knicks haben da mehr Spielraum, Dinge zu experimentieren und zu finden. Und die Knicks haben halt vor allem, sie haben auch die defensiven Schwachstellen, aber sie haben mehr defensiv starkes Potenzial und eine potentere Offense. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass Kate eine große Serie haben könnte und dass die Knicks sich sehr schwer tun defensiv. Aber ich glaube, am großen und ganzen Outcome wird es vermutlich nicht so viel ändern. Also ich sehe die Knicks, so wie du ja auch offensichtlich, schon klar favorisiert.
Mhm. Ja, das ist ja immer wieder eine Taktik gewesen, die Gegner genutzt haben. Ich hatte das auf YouTube einmal runtergebrochen. Das OKC gegen New York Game, wo dann Hartenstein an Hart dran war und dann halt immer wieder geroamed hat. Das wird, denke ich, ein taktisches Mittel sein. Auf der anderen Seite, was du gerade beschrieben hast, dass man dann vielleicht wirklich versucht, Towns zu verstecken an irgendeinem Non-Shooting-Flügelspieler. Und das ist halt, für mich schreit das nach einem Adjustment, wo halt dann die Pistons halt schon Probleme haben könnten. Weil, klar, Cunningham hat in dieser Saison alle Erwartungen übertroffen. Aber Playoff-Basketball ist, wie ich so oft sage, eine andere Sportart. Und wir wissen nicht, ob er in der Lage ist, dann genau die Matchups zu bekommen, mit Matchup-Hunting, sich den Gegner zurechtlegen, die Defense sezieren, eine wirklich taktisch perfekt vorbereitete Defense zu sezieren. Und wie gesagt, coachingmäßig halt auch. Das ist, für mich schreit das nach einer Situation. Beide Teams sind auf einer Augenhöhe. Thibodeau macht das Adjustment. Und Bickerstaff hat dann halt womöglich keine Antwort. Wenn die Vergangenheit ein Indikator ist für das, was wir jetzt sehen, dann ist es ein sehr, sehr realistisches Szenario. Es ist eine Ungleichheit an der Seitenlinie. Und wie gesagt, ich glaube, dass Brunson und Towns und Bridges und Ananobi und Hart und McBride, dass die einfach da einen Schalter haben und den können sie umlegen. Und dann spielen die alle 40 bis 44 Minuten und dann ist auch gerade mit diesen Fans, mit diesen Madison Square Garden, New York Fans einfach genug da, um hier relativ komfortabel durchzukommen. Deswegen lautet mein Tipp, Knicks in 6.
Ja, meiner auch. Eine Frage
habe ich noch an dich. Eher in 5 als in 7.
Ja, glaube ich auch, glaube ich. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz zur Sicherheit in meine Notes reingucken, ob ich tatsächlich in 6. Ich habe nämlich, eine habe ich dann am Ende noch rumgeschoben und habe mich für 7 entschieden. Nee, nix in 6 ist auch mein Tipp. Eine Frage habe ich noch an dich. Wer, glaubst du, wird primär zu Beginn der Serie, zu Beginn des Matchups Cade verteidigen? Weil Bridges ist jemand, der historisch immer wieder struggelt mit physischen, bulligen Creatern, zu denen Cade ja gehört. Und OG ist dann vielleicht ein bisschen prädestinierter als Verteidiger, aber den hättest du eigentlich dann schon gerne in der Backline als Helper, als
ja,
Lowman, Weakside Rim Protector. Was glaubst du, für was wird sich Thibodeau entscheiden?
Ich glaube, er wird sich für Bridges entscheiden.
Glaube ich auch.
Könnte allerdings auch sein, dass er Brunson an Cunningham ranstellt, um dann in diesen Pick-and-Rolls Brunson einfach wegzuswitchen von ihm. Und dann halt damit lebt, egal wer derjenige halt ist, der dann, also wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Karl Anthony Towns ist, aber wenn es dann eine Situation ist, wo McBride oder Hart oder Ananobi oder Bridges den Screener verteidigen, der für Cunningham screent, dass dieser Spieler dann ranswitcht. Auch das sicherlich ein Szenario. Es gibt also eine Menge taktische Möglichkeiten, um jemanden wie Brunson auch zu verstecken.
Das könnte ich mir nämlich auch vorstellen, dass generell jetzt unabhängig von Brunson verstecken, dass Ananobi an Durin gestellt wird, um dann die meisten Ballscreens einfach switchen zu können, so wie es die Celtics in den Finals letztes Jahr mit Tatum an Gafford gemacht haben. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Wollen wir weitermachen?
Let's do it.
Zufallsgenerator ab. Denver gegen die Clippers. Jetzt hast du deinen Wunsch. Wir gehen rüber in den Westen. Endlich verlassen wir den scheiß langweiligen Osten, auf den Julius gar keinen Bock hat. Aber jetzt geht's ins Eingemachte. Denver gegen die Clippers. Hast du diesmal einen Punkt, einen Gedanken, einen Nugget mit dem... Nugget. Entschuldigung. mit dem du gerne beginnen möchtest.
Ist gar nicht mal so was Taktisches unbedingt. Ich freue mich einfach darauf, zwei der besten Playoff-Performer in der Geschichte dieses Sports gegeneinander spielen zu sehen. Und zwar Jamal Murray gegen James Harden. Nein, Spaß beiseite. Und zwar Nikola Jokic gegen Kawhi Leonard. Ich bete zu den Basketballgöttern, dass Kawhi sich nicht verletzt im Verlauf dieser Serie. Und ich freue mich sehr, hier den besten Spieler der Welt gegen einen der, wenn er fit ist, besten Spieler der Welt hier spielen zu sehen. Das ist eine Serie, Alter, das wird absolut krachen. Das ist ein Duell zwischen zwei Teams, die in der Bubble aufeinander getroffen haben. Das ist ein Duell zwischen zwei Teams, die beide sehr, sehr stark davon ausgehen, dass sie hier die zweite Runde erreichen können. Ich denke, jeder dieser beiden Teams kann den anderen hier schlagen und ich glaube, es ist extrem unvorhersehbar. Das ist hier eine der Serien, auf die ich mich mit am meisten freue und ich kann es einfach kaum erwarten. Ich bin sehr gespannt, wie die Clippers Jokic natürlich verteidigen. Ich denke, sie haben ziemlich optimales Personal für Jokic, für Murray, für das Jokic-Murray Two-Man-Game. Sie sind gut aufgestellt defensiv, um dieser Nuggets-Offense das Leben richtig schwer zu machen. Sie kennen Westbrook. Sie werden Westbrook sicherlich auch als offensive Schwäche auch ausmachen. Ich kann mir vorstellen, dass sie ihn sehr ignorieren werden, dass sie die Nuggets in Situationen bringen, wo Denver gefühlt 4-5 spielen muss, wo Jokic immer wieder gedoppelt wird. Wir haben in unserer letzten Supporter-Folge an der Stelle kurzer Hinweis, wer Lust hat, hier das Ganze noch ein wenig zu supporten und zu unterstützen, kann das für einen kleinen Betrag im Monat gerne tun. Da sind wir unendlich dankbar. Wir haben jetzt diese Woche eine aktuelle Supporter-Folge hochgeladen, in der wir über die Awards geredet haben, über unsere All-NBA, All-Defense und All-Rookie-Teams. Und der Name Ivica Zubac ist da bei mehreren Awards gefallen. Und er wird der primäre Nikola Jokic-Defender werden. Und ich denke, dass er als alleiniger Defender mit seiner Physis, mit der Footwork, mit der Größe, mit seiner Power und Kraft im Post einigermaßen gut dagegenhalten kann und dass die Clippers halt auch entsprechend Help Defender haben, um mal wieder zu doppeln, gezielt von Spielern der Nuggets wegzudoppeln. Ich bin gespannt, ob wir die Methode sehen, die viele Teams in den letzten Jahren in den Playoffs gegen Denver genutzt haben, und zwar irgendeinen großen Flügelspieler an Jokic zu stellen und den eigenen Big irgendwie roamen zu lassen dahinter, ob das irgendwie eine Möglichkeit ist. Aber die Clippers werden sich eine Menge abgucken, vielleicht jetzt nicht speziell von den Lakers, aber von diesem einen Lakers-Game in dieser Saison, wo die Lakers mit ihren aggressiven Wing-Defendern immer wieder versucht haben, dass Jokic gar nicht erst überhaupt an den Ball kommt. Und dafür haben ja die Clippers auch ziemlich optimales Personal, einfach immer wieder Jokic zu fronten, dahinter schon einen Spieler postiert zu haben, immer wieder aggressiv die Passwege zuzumachen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass dann immer wieder auch die Nuggets Perimeter-Spieler dazu kriegt, irgendwie, okay, hier, wie kriege ich jetzt den Ball zu Jokic? Sie in Zweifel bringt, vielleicht doch irgendwie den Ball dann nicht zu Jokic geben oder dass dann Pässe abgefangen werden. Ich glaube, Ty Lue ist in der Lage und er hat das Personal dafür, um Jokic das Leben zumindest einigermaßen schwierig machen zu können. Das ist so mein erster Gedanke und wahrscheinlich so das große Ding bei dieser Serie. Wenn die Clippers weiterkommen wollen, dann weil oder wenn ihr defensiver Gameplan gegen den Joker halt passt.
Das glaube ich auch. Ich würde vermuten, mein Bauchgefühl sagt, dass wir erstmal zu Beginn der Serie einen relativ konservativen Ansatz sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass man, du hast gesagt, mit Zubac hast du einen der besten Jokic-Verteidiger, den wir aktuell so haben, in deinen eigenen Reihen. Du kannst Kawhi an Gordon stellen und den dann so ein bisschen zumindest roamen lassen und helfen lassen und sein Unwesen treiben. Auch da, gerade, dass du dann solche Situationen wie die Lakers-Taktik, die du gerade angesprochen hast, dass du Zubac hinter Jokic hast und dann kommt Kawhi, wenn Gordon nicht gerade in der Weakside-Corner positioniert ist, kommt Kawhi rüber und frontet und versucht den Entry-Pass zu verhindern. Sowas kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, dass wir vor allem sehen werden, dass Zubac sein Glück versucht im 1 gegen 1, dass man relativ wenig hilft von anderen Stellen und dass man versucht, Jokic zum Scorer zu machen und den Rest zum möglichst kalt zu stellen. Also mein Bauchgefühl sagt mir, das wird der Ansatz sein, den wir zumindest am Anfang sehen. Wenn Jokic dann in der ersten Halbzeit 30 Punkte macht und Zubac 4 Fouls anhängt, dann hast du völlig recht, dann haben die Clippers absolut Mittel und Wege, da andere Lösungen zu finden. Das ist aber mit meine größte Sorge. Zubac hat in dieser Saison eine überragende Foulrate. Also er ist einer der Bigs, obwohl er so defensiv involviert ist und wir ihn beide auch im Defensive Player of the Year Rennen weit oben mit dabei hatten und so weiter. Er foult sehr, sehr wenig. Trotzdem, es lastet schon sehr, sehr viel auf seinen Schultern. Weil alles, was danach kommt, ist im Grunde Smallball. Also die Clippers haben keinen wirklichen Backup-Center. Und Simmons an Jokic oder Derrick Jones an Jokic oder wer dann die Optionen sind oder dann auch sowas wie Kawhi nominell auf der 5 oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, da wirst du sehr schnell ziemlich krass aufgefressen. Wenn Zubac es schafft, seine 36 plus Minuten zu gehen und du das so weit wie möglich spiegeln kannst mit Jokics Minuten, dann alles cool. Aber ich mache mir schon Sorgen, dass Zubac, wenn er mal in Foul Trouble geraten sollte, was halt immer sein kann in einem Matchup mit Jokic, dass es dann dahinter halt sehr schnell dünn wird. Das ist so mit die größte Sorge, die ich bei den Clippers habe.
Sehe ich absolut.
Aber, wie gesagt, dieser konservative Ansatz, der würde dann auch beinhalten Chris Dunn an Murray. Und das ist halt so mit das ideale Matchup. Und dann hast du auf dem Flügel trotzdem noch, du kannst Harden gegen Christian Brown verstecken. Du kannst entweder sogar Paul an Gordon verstecken, aber das weiß ich nicht, ob sie das machen werden. Da hätte ich dann schon Angst vor der physischen Überlegenheit. Ich glaube wirklich eher Kawhi an Gordon. Zum einen auch, um ihn da möglichst zu entlasten, was On-Ball-Verteidigen angeht. Zum anderen, dass er ein bisschen roamen kann. Und dann halt wahrscheinlich Paul an MPJ. Ja, dann kannst du ein bisschen Off-Ball-Screens switchen, wenn dann MPJ seine Routen läuft und zum Dreier hochgehen wird. Aber ich denke, da kommst du schon einigermaßen gut mit davon. Aber man muss schon sagen, Zubats überragende defensive Saison, aber weiterhin natürlich nicht der Beste in Space. So, das wird mit ihm vielleicht ab und zu mal gehatcht, vielleicht at the level, aber im Großen und Ganzen wird das eine Drop sein im Pick and Roll mit Zubats. Und du hast mit Harden und Powell zwei schon relative defensive Schwachstellen und mit Bogdanovic kommt dann noch eine dritte von der Bank. Da muss man schon ein Auge drauf haben. Aber im Großen und Ganzen bin ich bei dir. Ich mache mir keine so riesigen Sorgen um die Clippers defensiv.
Machst du dir Sorgen um die Nuggets defensiv?
Ich mache mir Sorgen um die Nuggets defensiv, ja. Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Aber tatsächlich, ich denke, also die Art und Weise, wie du diese Nuggets Defense und wie du Nikola Jokic am allerbesten attackierst, ist Paint Touches. Du brauchst Spieler, die am laufenden Band zum Korb ziehen, diese Defense kollabieren lassen und dann entweder abschließen oder rauskicken. Und das haben die Clippers tatsächlich nicht so überragend. Das ist James Harden nicht mehr in seinem fortgeschrittenen Alter und mit seiner mangelnden Athletik heutzutage. Zubac ist ein super Rollman, keine Frage, der dir auch mal dann in Post gehen kann oder so. Aber Powell ist es nicht, Kawhi ist es nicht, Bogdanovic von der Bank ist es nicht so wirklich. Ich denke schon, dass die Clippers effiziente Offense werden generieren können. Da hängt natürlich viel von Kawhi und Harden ab, klar. Und es gibt sicherlich Duos, denen ich lieber mein Vertrauen für eine Playoff-Serie zuschreibe als James Harden und Kawhi Leonard. Aber im Großen und Ganzen, gute Offense, ja. Aber ich glaube, diese ganz krasse, penetrante Offense, die du gegen die Nuggets am liebsten haben möchtest, die haben sie nicht so wirklich personell.
Ja, stimme ich dir absolut zu, weil sie halt zum einen nicht diese Rim-Pressure haben. Das war ja ein großer Vorteil, den die Nuggets hatten bei ihrem Championship-Run vor 2 Jahren, dass sie nicht auf Teams trafen, die sowohl gut darin sind, den Rim zu attackieren, als auch gut darin sind, dich von hinter der Dreilinie abzuschießen, sondern dass es halt entweder nur eins von beiden war oder in einigen Situationen sogar gar kein Nest der beiden bei ihren Gegnern. Und jetzt trifft man auf ein Team, was jetzt auch nicht das allerbeste ist, wirklich den Korb zu attackieren, wo dann aber gleichzeitig auch Non-Shooter existieren, an denen man beispielsweise dann halt auch Jokic entsprechend verstecken kann. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Clippers Offense gemacht dafür ist, Denvers defensive Schwachstellen zu attackieren. Trotzdem glaube ich auch nicht, dass Denver jetzt besonders gut aufgestellt ist, um eine Kawhi Leonard James Harden Offense in den Playoffs zu schlagen. Wer verteidigt Kawhi?
Gordon. War das nicht damals sogar die Storyline, als man Gordon geholt hat, dass man einen Kawhi-Stopper gebraucht hat?
Aber ist Gordon noch der Defender, der er vor 2-3 Jahren war? Nicht in dieser Saison. Nee.
Aber Kawhi ist auch nicht mehr ganz der also klar, er sieht überragend aus in den letzten Wochen, aber er ist nicht mehr der Offensivspieler, der er vor 2-3 Jahren hätte sein können, wenn er fit geblieben wäre.
Das ist richtig. Ich habe allerdings trotzdem in dieser Saison zu oft gesehen, dass Christian Brown den besten Perimeter-Spieler des Gegners verteidigen muss und ich habe ein sehr ungutes Gefühl, wenn ich Christian Brown in dieser Serie an Harden oder Kawhi sehe und ich gehe aber stark davon aus, dass wir ihn regelmäßig an einem dieser beiden sehen werden und das wird dann sehr wahrscheinlich auch derjenige sein, der dann entsprechend in diesen Situationen dann auch die offensiven Fäden zieht. Und ich kann mir dazu halt auch nicht so wirklich vorstellen, dass Aaron Gordon es schaffen wird, Lockdown-Defense gegen Kawhi Leonard zu spielen, ihn um irgendwelche Ballscreens herumzujagen, dass er da schnell genug mit den Füßen ist, mobil genug, beweglich genug. Und dann hast du halt eine Situation, wo halt es nicht so wirklich einen echten Lockdown-Defender gibt für die beiden besten Spieler des Gegners. Du kannst Murray jetzt auch nicht so richtig an Harden stellen, dann spielt der Bully Ball. Dadurch, dass du halt KCP und Bruce Brown in den letzten Jahren verloren hast, das sind halt deine prädestinierten Defender gewesen, vor allem gegen jemanden wie James Harden. Und selbst wenn du es irgendwie schaffst, mit Gordon an Kawhi, der das so ein bisschen machen kann wie Maxi Kleber in diesen Serien gegen Dallas damals, was ja relativ gut funktioniert hat, streckenweise. Selbst dann hast du halt niemanden mehr, den du an James Harden ranstellen lässt. Und das ist halt ein potenziell großes Problem, was hier auf die Denver Nuggets zukommt.
Da würde ich dir ein bisschen widersprechen. Ich fühle mich nicht allzu unwohl mit Christian Brown und Harden. Bei Kawhi gebe ich dir recht, da fehlt ihm einfach die Länge und die Masse. Aber Christian Brown gegen Harden finde ich ein gutes Matchup aus Nuggets Sicht.
Okay.
Ja, aber wir werden sehen. Vielleicht wird er auch gefressen, würde ich natürlich auch nicht ausschließen. Wollen wir ans Eingemachte gehen? Also das war für mich, muss ich wirklich sagen, und wir haben jetzt den großen, nicht, das ist nicht mal der Elephant in the Room, das ist der, keine Ahnung, Tyrannosaurus Rex in the Room, haben wir noch nicht angesprochen. Wie hoch ist das Vertrauen darin? Wir wünschen es uns alle, ich glaube, da sprechen wir wirklich für viele, außer für vielleicht für Nuggets-Fans. Wie hoch ist das Vertrauen, dass Kawhi Leonard diese Serie fit beenden wird? Nicht mal die Playoffs, den Playoff-Run, diese Serie. Wie hoch ist das Vertrauen, wie hoch ist der Optimismus, dass Kawhi Leonard länger als 2 oder 3 Spiele durchhält? Jetzt in der ersten Runde hat er da wahrscheinlich noch sehr gute Chancen, weil einfach du nicht wie dann in späteren Runden jeden zweiten Tag spielst, sondern du hast zum Teil wirklich auch echt schöne, gute Pausen, gerade am Anfang dieser ersten Runde von 2, von 3 Tagen. Aber das ist natürlich ein sehr großer Zweifel, den man irgendwo im Hinterkopf haben muss.
Es ist natürlich jetzt unmöglich zu predikten, ob Kawhi sich verletzt oder ab welchem Spiel das sein wird. Ich bin optimistischer als in den letzten Jahren. Die Voraussetzungen sind besser als in den letzten Jahren, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe dieses Verletzungsrisiko nicht hiermit einfließen lassen in mein Ergebnis, in meine Prediction.
Ja, so geht's mir auch. Was ist denn deine Prediction?
Nuggets in 7.
Ja, Mann, ey. Ja, meine auch.
Das klang anders.
Ja, ich weiß. Aber
bei uns beiden wahrscheinlich.
Vermutlich, ja. Also ich glaube, dass die Clippers auf dem Papier wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind. Dass wir von den Nuggets nicht so super begeistert sind in den letzten Wochen und Monaten, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich denke, ein Team, das seinen Coach feuert, eine Woche vor Playoff-Start. Ja, bin ich erstmal ein bisschen skeptisch, call me old-fashioned. Aber diese große Kawhi-Sorge, die Zubats-Foul-Probleme, fehlender Backup-Sorge, die Paint-Touches kreieren Offensiv-Sorge und dann natürlich irgendwo auch die James-Harden-Joker-Sorge. Das sind dann doch einige Fragezeichen. Natürlich auf beiden Seiten, aber die haben mir auf Seiten der Clippers dann gereicht, mich am Ende knapp für die Nuggets zu entscheiden.
Ja, ich muss allerdings auch dazu sagen, es würde mich überhaupt nicht schockieren oder wundern oder überraschen, wenn die Clippers die Serie gewinnen. Wir müssen uns hier halt für einen entscheiden. Das ist leider nun mal hier einfach so. Das ist eine Serie, die ziemlich nah an 50-50 rankommt. Ja.
So, wir haben jetzt fast schon ein gutes Stündchen Aufnahmezeit und wir haben vermutlich 2 der 3 Serien, über die wir am meisten reden, haben wir noch nicht. Jetzt, gucken wir mal, ein Blick auf die Uhr. Aber hey, wir nehmen uns natürlich gerne Zeit für den Playoff-Start. Ich würde sagen, Zufallsgenerator ab für die nächste Serie. Houston Golden State, wir bleiben im Westen und die Spannung in Richtung Lakers baut sich weiterhin auf. Houston gegen Golden State. Natürlich, ganz am Rande erwähnt, die Geschichte, die in diesem Matchup steckt aus der etwas jüngeren Vergangenheit, ist ziemlich cool, dass diese Teams, überleg dir mal, du bist die Rockets und du warst so nah dran mit diesen Harden Howard, Harden Paul, Harden Westbrook Teams. Mit den Microball und Maury Ball und all die guten, all the good
nah
stuff.
Du warst nah dran mit Harden, ja, Westbrook.
Ja,
okay. Du warst sehr nah dran mit Harden Paul.
Du warst nah dran mit den Harden-Teams, allgemeiner formuliert. Und es hat nicht funktioniert. Du hast eine sehr hässliche Scheidung mit deinem Superstar. Du gehst in einen kompletten Rebuild und 5 Jahre später triffst du wieder auf die Warriors, wenn du Second Seed bist und endlich wieder in den Playoffs. Naja, jetzt musst du wieder Steph Curry verteidigen für 4 bis 7 Spiele und jetzt dann noch Jimmy Butler an seiner Seite. Das ist ein super spannendes Matchup. Ich bin reingegangen in die Vorbereitung. Ich weiß nicht, wie es dir ging, mit dem Bauchgefühl, dass das hier ein ganz deutliches Ding wird für die Warriors. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, umso sicherer bin ich mir, dass die Rockets hier Golden State tatsächlich vor ziemlich große Probleme stellen können.
Ich bin sehr gespannt, was dann am Ende des Tages dein Tipp war. Ich habe ein Video on the way, was, wenn wir jetzt hier von unserer Aufnahme reden, morgen, wenn wir allerdings davon ausgehen, wann die Folge rauskommt, dann am heutigen Samstag erscheinen wird über diese Rockets Warrior-Serie. Ich habe mir jetzt dafür auch ein bisschen genauer angeguckt, was diese beiden Teams machen und vor allem, was sie gemacht haben in dieser einen Begegnung am 6. April. Erstmal generell ist das von den Storylines eine extrem geile Serie. Du hast die History und Rivalität dieser beiden Teams angesprochen. Du hast diesen krassen Gegensatz zwischen diesem jungen, hungrigen Team und dem alternden, erfahrenen Team mit Superstars in ihren eigenen Reihen. Also dieser Gegensatz, der ist sehr cool. Du hast auf beiden Seiten Spieler, die Trash-Talken werden, die nicht davor zurückschrecken werden, zu provozieren. Dylan Brooks auf der einen Seite, Draymond Green auf der anderen Seite. Du hast einen einzigen Headcoach in der gesamten NBA, der Beef mit Stephen Curry hat und der coacht die Houston Rockets. Du hast hier ein extrem packendes Duell. Das wird eine epische Serie und obviously freue ich mich am meisten auf Lakers-Wolves. Aber was die anderen Serien angeht, die anderen 5 Serien, die bis jetzt feststehen, die anderen 7 Serien, die es am Ende gibt, freue ich mich am meisten auf Rockets gegen Warriors. Und es geht mir ähnlich, dass je mehr ich über diese Serie nachdenke, je mehr Zeit vergeht, ich optimistischer bin den Rockets gegenüber. Ich war super pessimistisch noch vor ein paar Wochen. Dann haben die Rockets einfach 15 ihrer letzten 17 bedeutenden, wichtigen Spiele im Saisonendsport einfach mal für sich entschieden. Ich glaube, und damit können wir vielleicht anfangen, dass die Rockets ein extrem ungünstiges Matchup für Steph Curry und die Golden State Warriors sind. Würdest du mir da zustimmen?
Absolut. Und ich denke, dass damit müssen wir auch anfangen. Du hast das Duell am 6. April angesprochen. Ich bin sehr gespannt, was du da in deinem Video rausgearbeitet hast. Ich glaube, man kann sich fast schon aus dem Fenster lehnen und sagen, wir haben noch nie jemanden dermaßen Steph Curry kaltstellen sehen wie Amen Thompson und Co. an diesem Abend. 1 von 10, 1 seiner 8 Dreier getroffen, 8 Assists, also er hat es dann zumindest geschafft, Playmaking-technisch Akzente zu setzen, 4 Turnover und 3 Punkte am Ende. Nicht an die Freiwurflinie gekommen. Das war schon ganz, ganz großes Kino. Und die Rockets, nicht nur mit Amen, sondern natürlich auch mit Brooks, mit jemandem wie Fred VanVleet, wenn wir uns erinnern, in den 2019er Finals, Curry vor große Probleme gestellt. Absolut. Und dann hast du Tari Eason und wie sie alle heißen.
Selbst Jalen Green, phasenweise.
Absolut. Also Amen Thompson an Steph Curry und Tari Eason an Jimmy Butler in den Lineups, in denen die Terror Twins miteinander auf dem Feld stehen. Viel besser wird's halt nicht. Ich denke, das muss man ganz klar so sagen, wie du sagst. Die Rockets haben sehr gute Karten hier, den Warriors das Leben offensiv schwer zu machen, wie es wahrscheinlich kein anderes Team kann. Und das, obwohl du hauptsächlich mit Schengen auf der 5 spielst, was ja paradox wirkt eigentlich im ersten Moment.
Ja, wir werden, denke ich, sehr viel Full-Court-Pressure sehen gegen Steph, ihn wirklich schon dafür arbeiten zu lassen, dass er überhaupt über die Mittellinie kommt. Wir werden sehr, sehr viele 1-gegen-1 Duelle sehen, in denen Steph Curry wirklich für seine Drives und Step-Back-Dreier arbeiten muss. Wir werden unendlich viele Off-Ball-Switches sehen. Und das, was man in diesem Spiel beobachten konnte, ist, dass Steph Curry immer wieder sich dann abseitsweise bewegt hat mit seiner Gravity oder auch am Ball eigentlich sogar. Und dann durch seine Gravity halt ein Vorteil entsteht an anderer Stelle, aber weil die Rockets wissen, was auf sie zukommt und weil sie so athletisches Personal haben, können sie diese Vorteile super gut und super schnell wieder ausgleichen, wieder zunichte machen. Das heißt, es wird Situationen geben, da rennt Steph um einen Off-Ball-Screen und zwei Rockets-Defender sind bei ihm, aber es spielt keine Rolle, ob der Pass dann zu diesem freien Spieler geht, der gerade für Steph gescreent hat, weil sowohl einer von den beiden, der jetzt bei Steph war, als auch die anderen drei Defender wissen, was auf sie zukommt und sind athletisch und schnell und reaktionsschnell und gut genug einfach, um das dann trotzdem irgendwie wieder gut zu machen. Das hat mir alles schon sehr, sehr gut gefallen, was die Rockets da gemacht haben, aus taktischer Sicht, aus personeller Sicht. Und sie haben halt nicht nur gegen Steph optimales Personal, du hast es gerade auch schon angesprochen, sie haben auch gegen jemanden wie Jimmy Butler optimales Personal. Ime Udoka ist ein defensives Genie und weiß ganz genau, wer die Würfe nehmen soll in den Warriors-Angriffen. Und zwar ein Gary Payton soll viele, viele Dreier nehmen. Puchimski soll viele, viele Dreier nehmen. Jemand wie Moody soll viele, viele Dreier nehmen. Und das ist halt auch was, was man in diesem Spiel beobachten konnte. Es war ja nicht nur die 10% Feldwurfquote von Steph Curry. Es war, dass er halt auch nur 10 Versuche genommen hat, weil du halt einen guten Job machst, Ball-Denial-Defense zu spielen, weil du ihm Laufwege versperren kannst. Und in so einer Playoff-Serie, wo du scoutest, wo du weißt, was das für Laufwege sind, in der Regel hast du dann halt einen großen Vorteil. Die Rockets werden es nicht schaffen, Steph bei 10% aus dem Feld zu halten. Sie werden es auch nicht schaffen, ihn bei 10 Versuchen zu halten. Aber es ist nicht nur, was Steph für eine Wurfquote hat, sondern vor allem, dass Steph weniger Versuche nimmt. Und wenn du es irgendwie schaffst, dass dieses Puchimski, Moody und Payton-Trio 50% aller Abschlüsse nimmt, die Warriors nehmen, oder in die Nähe davon, dann hast du halt super gute Chancen. Und dann werden die Warriors auch mal ein Spiel gewinnen, wo dann halt Puchimski 7 von diesen freien Dreiern verwandelt. Aber der Plan und die Idee sollte es sein, dass Butler und Curry so wenig Abschlüsse wie möglich nehmen, so wenig Abschlüsse auch direkt am Korb. Und du hast es ja angesprochen, Steph war 1 von 10 aus dem Feld, 1 von 8 von Downtown. Das heißt, er hat 2 Abschlüsse genommen innerhalb der Dreierlinie. Und das sind Abschlüsse, die A, effizient sind und B, auch zu Freiwürfen führen. Wenig effiziente Abschlüsse hat er genommen. Du hast es auch gesagt, er war nicht einmal in der Freiwurflinie. Das ist ein Game gewesen in der Regular Season. Wir wollen nicht überbewerten. Das war eines der schlechtesten Spiele in Currys Karriere. Und er wird nicht ein Spiel in dieser Playoff-Serie haben, da bin ich mir sicher, wo er 3 Punkte macht. Das kann ich mir im Leben nicht vorstellen. Aber dieses Spiel hat gezeigt, wozu die Rockets in der Lage sind, am defensiven Ende diese Athletik und diese Größe und diese taktische Vielseitigkeit, dass man immer wieder auch eine Zone auspacken kann, gerade in den Non-Steph-Minuten. Da hat Udoka schon jede Menge Möglichkeiten und Udoka ist, wie gesagt, defensiv einer der besten Coaches der gesamten NBA in meinen Augen. Und deswegen, glaube ich, wird das die Hölle werden für diese Warriors-Offense.
Ja.
Wir wissen, was wir von Steph bekommen, was wir von Butler bekommen. Aber die Rockets werden die Rollenspieler zwingen, in diesen 4-3 Überzahl-Situationen halt dann die Plays zu machen, die freien Würfe zu treffen, die contesteten Korbleger zu treffen, die entstehen, nachdem Steph und Butler weiter draußen irgendwas gemacht haben. Und die Frage ist, wie confident bist du in diese Rollenspieler? Ich bin's nicht so sehr.
Same, same. Auf der anderen Seite bin ich aber auch nicht wirklich confident in die Rockets Offense in jeglicher Hinsicht. Das wird das große Problem sein. Das wäre in jedem Matchup das große Problem. Wie wird generell Offense generiert und wie wird vor allem im vierten Viertel in der Crunch Time Offense generiert? Kann Jalen Green eine geile Serie haben? Kann Fred VanVleet das schultern, was er schultern muss? Kann man damit davonkommen, spacing-technisch, dass man mit Şengün, mit Amen Thompson, mit Eason, mit also man wird zu jeder Zeit mindestens 1-2 Non-Shooter irgendwie auf dem Feld haben. Ich möchte gleich auch noch mit dir ganz kurz über diese in den letzten Wochen viel zitierte Two-Big-Line-Up sprechen. Finde ich ein sehr interessantes Gedankenexperiment, ob die spielbar wäre gegen die Warriors. Aber das ist das große Fragezeichen. Wer soll scoren? Wie soll gescored werden? Generell und vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass sie es wirklich schaffen, defensiv die Warriors komplett ins Gefängnis zu werfen, dann können wir davon ausgehen, okay, dann werden es wahrscheinlich einigermaßen knappe Spiele. Und dann hast du halt auf der einen Seite ein großes, riesiges Fragezeichen, was Crunch-Time-Offense angeht. Und auf der anderen Seite zwei der besten Clutch-Performer der jüngeren Vergangenheit. Und da tendiere ich dann leider schon dazu, in den meisten Spielen den Warriors mehr zu vertrauen offensiv als den Rockets. Und die Warriors sind ja defensiv auch nicht so verkehrt unterwegs, muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht so, dass die Rockets hier gegen eine schwache Defense spielen und man sagen kann, okay, ja, irgendwo werden die Punkte schon herkommen. Die Warriors sind ja selbst eine Top-Defense auf diesem Niveau mit Draymond Green als Anker, als Quarterback.
Ja, das ist ja das große Fragezeichen der Rockets gewesen von Anfang an. Es gibt keine echte elitäre erste Option. Es gibt keinen Top 5, Top 10, Top 20, vielleicht sogar Top 25, 30 Spieler in diesem Team und dessen Spieler, die gewinnen die Playoff-Serien, die übernehmen in den wichtigen Momenten. Und davon haben die Rockets halt nicht einen. Das wird auf Teamwork beruhen. Das wird auf jetzt übernehme ich, dann übernimmst du, dann übernimmt ein Dritter und dann übernimmt ein Vierter. Das muss auf den Schultern ja von allen Spielern irgendwo verteilt sein und passieren. Und die Frage ist, wie confident ist man, dass das ja funktioniert. Ich denke, das wird eine Serie, die vor allem von Defensivschlachten geprägt sein wird, wo wir viele Spiele sehen, wo die 100er-Marke vielleicht gerade so geknackt wird, eventuell sogar gar nicht geknackt wird. Frage ist, wie viele Stops können die Rockets generieren? Wie oft können sie das Spiel schnell machen? Nach Steals, nach Live-Rebounds? Wie hoch wird ihre Transition-Frequenz sein? Wie bei jedem Team, je höher, desto besser. Aber wenn du es halt schaffst, die Stops zu kriegen, zu rebounden, Turnover zu erzwingen und dein Tempo zu spielen, und zwar schnelles Tempo, dann hilft das natürlich entsprechend auch immer wieder deiner Offensive. Und gerade bei einem Team, was jetzt im Halbfeld strugglen wird, A, aufgrund von eigenen Limitationen und B, weil der Gegner auch jetzt nicht so schlecht verteidigt, wird es halt wirklich wichtig, so viel es geht, in die Transition zu gehen, das Spiel schnell zu machen, einfache Punkte im Open Court zu generieren. Du hast die Two-Big-Lineups gerade angesprochen. Am Anfang war das so, ja, das ist jetzt nur was für die Regular Season, in keiner Welt ist das irgendwie Playoff-tauglich. Ich weiß nicht, ob das so ist. So, du hast mit Looney einen Non-Shooting-Big als Gegner, du hast mit Draymond Green einen Non-Shooting-Vierer und du hast mit Jimmy Butler einen Nicht-Non-Shooting-Dreier, aber jemand, der jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, die Lichter komplett auszuballern. Das heißt, wenn schon gegen irgendein Team, das vielleicht doch funktioniert, warum nicht gegen ein Team wie Golden State? Und ich denke, wie gesagt, dass die Zone immer mal wieder, gerade in den Non-Steph-Minuten, wo das Shooting dann schon wirklich, wirklich dünn aussieht, sehr schnell, wenn Butler dann die Nummer 1 der Offense ist, warum nicht? Ein bisschen Zone, um defensiv dagegen zu halten und dann, ja, offensiv halt mit deiner Physis, mit der Größe, an den Brettern, warum nicht? Ich denke schon, dass wir es zumindest phasenweise sehen werden und wir haben es auch gesehen in diesem Spiel am 6. April.
So ist es. Und die Rockets haben mit Şengün und Adams auf dem Feld in zugegebenermaßen 334 Possessions, was eine sehr kleine Sample ist, ein plus 30er Net-Rating, ein 126er Offensiv-Rating, ein 96er Defensiv-Rating und vor allem eine Offensiv-Rebound-Rate von über 50%. Die holen mehr als die Hälfte der verworfenen Würfe, holen die Offensiv-Rebounds. Das ist kein schlechtes Mittel für, also du wirst wahrscheinlich mit Jalen Green und Van Vliet und Co. als Creator und mit Brooks wirst du viele verworfene Würfe haben. Ich könnte mir das vorstellen, gerade weil du halt gegen die Warriors, auf der einen Seite kannst du sagen, ja, die Warriors sind wahrscheinlich in der Lage, dieses Two-Big-Lineup so sehr zu bestrafen wie kaum ein anderes Team, indem sie es dann einfach auseinanderziehen. Aber die Warriors sind halt auch am wenigsten in der Lage, dem dagegen zu halten auf der anderen Seite. Dann schmeißt du Looney mal für ein paar Minuten rein, okay. Aber das ist ja trotzdem krass undersized mit Looney und Draymond gegen Şengün und Adams. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das etwas sein wird, das Udoka hier und da mal rausschmeißen wird und mal gucken, wie es funktioniert. Bin ich bei dir.
Ja, vielleicht noch ein paar positive Worte zu den Warriors. Sie haben halt Steph Curry, damit hast du immer eine Chance in einer Serie. Jimmy Butler ist genau der Game Changer, den wir erwartet haben. Es scheint es dann auch pünktlich zum Postseason-Start dann auch nochmal dieses andere Level zu haben. Bin ja schon im Play-In-Game gesehen. Draymond Green mit seiner Erfahrung. Steve Kerr, einer der besten Head Coaches der NBA. Die Warriors sollten hier auf gar keinen Fall unterschätzt werden. Wir haben über sie geredet in unserem Video, wo es darum ging, ein Fragezeichen bei jedem Contender irgendwie zu suchen. Es gibt nicht so wirklich dieses große Fragezeichen bei den Warriors. Die sind richtig, richtig gut. Die sind eingespielt. Die sind hungrig. Die haben Bock. Und sie haben die womöglich beiden besten Spieler der Serie. Sie haben Erfahrung. Das sind beides ganz, ganz große Faktoren, wenn es darum geht, Playoff-Serien zu gewinnen. Erfahrung und die besten Spieler zu haben.
Ja, so ist es. Kombination aus Draymond, Steph und Steve Kerr hat wahnsinnig viele Schlachten gemeinsam geschlagen. Mhm. Teils sehr erfolgreich. Da schmeißt du Jimmy Butler noch mit rein als Playoff-Veteranen. Das kann schon ein großer Vorteil sein gegen dieses junge, wilde Rockets-Team. Butter bei den Fische. Was machen wir hier mit der Prediction?
Rockets in 7.
Wow, geil.
Ja.
Wow. Wow. Okay, krass. Nee,
hast du so Warriors in 6?
Ja, ich habe Warriors in 6.
Okay.
Juicy. Sehr gut. Das heißt, du vertraust zwangsweise der Rockets Offense zumindest genug, als dass du der Meinung bist, dass sie defensiv den Warriors das Leben so schwer machen und offensiv schaffen sie es irgendwo, genau, die Punkte herzukriegen. Krass. Okay. Nice. Bin ich sehr, sehr gespannt. Jetzt bin ich noch mal ein bisschen gespannter auf diese Serie, als ich das sowieso schon war. Zwei hätten wir noch im Angebot für die heutige Aufnahme, bevor wir dann morgen früh noch mal uns versammeln in dieser Runde. Die große Frage, sind jetzt die Lakers dran oder sparen wir uns die wirklich klimaktisch bis ganz zum Ende oder bis fast, also zum Ende der heutigen Aufnahme auf? 3-2-1, Zufallsgenerator ab. Die Lakers.
Sehr gut.
Die Lakers gegen die Minnesota Timberwolves. Julius, ich gehe mir einen Kaffee machen. Ich mache einen kurzen Spaziergang. Ich lasse dich jetzt hier mal kurz 15 Minuten alleine und dann sehen wir uns nachher wieder.
Kennst du meinen Tipp schon?
Ja, ich habe das Video mir nicht angeguckt, aber ich habe deine Insta-Story halt gesehen.
Ja, Lakers in 6 lautet mein Tipp eher in 5 als in 7. Es ist so oder so nicht einfach dieses Jahr am Westen für niemanden. Also es ist weder für die Lakers leicht noch für die Nuggets oder Clippers oder Rockets oder Warriors. Es ist für OKC leicht jetzt noch in Runde 1, aber danach dann auch schon nicht mehr. Also durch den Westen zu kommen ist schwierig, so oder so, egal auf welchem Weg. Würdest du Lakers-Fans fragen, hättest du sie gefragt vor einer Woche, was ihr Traumszenario ist für die erste Runde und potenziell die zweite Runde, dann hätten sie dir gesagt, hätte ich dir gesagt, in Runde 1 Minnesota und in Runde 2 nicht OKC. Und genau das ist das Szenario, was eingetroffen ist. Das heißt nicht, dass das leicht wird und ein Cakewalk, ein Spaziergang und wir Minnesota komplett wegballern, aber lieber gegen Minnesota in Runde 1 als gegen Denver, die Clippers oder die Warriors. Das steht mal fest. Ich will Minnesota nicht unterschätzen. Wir haben sie letztes Jahr beide unterschätzt. Lange Zeit. Das ist ein Team, was man nicht unterschätzen sollte. Es ist aber auch ein Team, was irgendwo und irgendwann auch gegen ein gutes Team an seine Grenzen stoßen kann und wird. Und ich denke, die Lakers sind so ein gutes Team. Und ich fühle mich sehr gut, was die Matchups angeht, was das generelle Feeling angeht. Ich habe keine Angst vor den Timberwolves. Ich habe keine Angst vor einem speziellen Spieler. Ich habe keine Angst vor ihrem Coach. Ich habe keine Angst vor ihrem Team im Ganzen. Was, wie gesagt, allerdings nicht heißt, dass das hier eine ganz, ganz klare Sache wird. Ich habe in meinem Video über ein paar Ways to Win geredet für die Minnesota Timberwolves. Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Anthony Edwards muss zumindest in der Diskussion sein, der beste Spieler der Serie zu sein. Was nicht passieren darf, ist, dass der Ant-Man der drittbeste Spieler in dieser Serie ist. Dann ist es eine sehr, sehr kurze Serie. Er muss entweder der beste Spieler der Serie sein, so wie er es in der Phoenix Suns erste und sehr letztes Jahr war, oder er muss zumindest in der Diskussion sein, dass man sagt, ja, Luca und der Ant-Man liefern sich ein Battle auf Augenhöhe, wer jetzt zwangsweise der beste Spieler der Serie ist. Keine Ahnung, aber es ist zumindest eine Diskussion. So. Edwards muss über sich hinaus wachsen und das vor allem als Playmaker und Passspieler. Ähnlich wie, wir haben es bei Cunningham gerade angesprochen, gehe ich auch hier davon aus, dass die Lakers sehr, sehr aggressiv versuchen werden, den Ball aus den Händen von Edwards zu bekommen. Grund A, das ist so, wie die Lakers halt gerne spielen. Grund B, das ist das, was in der Vergangenheit gut gegen Edwards funktioniert hat. Blitzes, Traps, High Hedges, immer wieder überraschende Double Teams, den Ball aus den Händen zu bekommen und dann halt in der Backline sortieren zu helfen und diese Überzahlsituation halt dann oder Unterzahlsituation aus Sicht der Lakers halt dann wieder auszugleichen. Wenn Edwards sagt, er erzwingt und macht auf Teufel komm raus trotzdem alles selber, dann umso besser. Die Frage wird, wie gesagt, sein, wie wird seine Shot Selection sein, seine Pässe zu den Kollegen, sein Decision Making. Darauf kommt es in dieser Serie wirklich an. Und ich bin nicht hundertprozentig confident, dass es besonders gut aussehen wird. Ich bin auch nicht hundertprozentig confident, dass Julius Randle es schafft, auch nur ein neutraler Faktor zu sein. Er muss nicht mal ein positiver Faktor sein für Minnesota. Er darf aber auch kein negativer Faktor sein für die Timberwolves. Und ich glaube, dass er einer der großen X-Faktoren sein wird in dieser Serie. Was für die Wolves spricht, ist, dass sie tiefer sind als die Lakers. Was sie aber auch sein müssen, weil sie halt in der Spitze nicht so gut aufgestellt sind. Und sie brauchen wirklich Production von Naz Reid, Nikhil Alexander-Walker, Jaden McDaniels, Rudy Gobert, Dante DiVincenzo. Das sind Spieler, die müssen zweistellig punkten bei guten Wurfquoten und die müssen halt diese freien Dreier, die dann im Optimalfall generiert werden von Anthony Edwards oder Julius Randle, dann halt entsprechend auch treffen. Und dann ist die große Frage, wie gut schafft man es, Mike Conley zu verstecken? Weil die Lakers werden Mismatch-Hunting aus der Hölle betreiben mit zwei Spielern, die lieber Matchups jagen und Mismatches jagen als alle anderen in der NBA, nämlich Luka Doncic und LeBron James. Und wenn Mike Conley spielt, muss Mike Conley halt auch irgendjemanden verteidigen. Und wenn wir jetzt vielleicht davon ausgehen, dass Edwards vielleicht an jemanden wie Austin Reeves oder so dran ist und dass du McDaniels und Randle halt an LeBron und Luca hast in irgendeiner Art und Weise, Hayes an Rudy Gobert, dann hast du halt vielleicht Hachimura gegen Conley und dann wird halt Hachimura zur Arbeit gehen gegen Conley. Wenn Reeves an Conley ist, dann wird Reeves das machen und wenn Luca oder LeBron an Conley sind, dann wird hier immer wieder Conley isoliert auf dem Parkett und dann wird gegen ihn zur Arbeit gegangen. Und da habe ich echte Zweifel, dass Minnesota gut aussieht in diesen Situationen, gerade wenn sie halt auch noch defensive Schwachstellen wie einen Julius Randle auf dem Parkett stehen haben zur gleichen Zeit. Also das wird auch eine ziemlich große Geschichte, was mich abschließend zu dem Punkt bringt. Ich weiß halt nicht so richtig, wie man Luka Doncic verteidigen. Man hatte letztes Jahr nicht den blassesten Schimmer und nicht den Hauch einer Chance gegen ihn in den Western Conference Finals. Da kann man sicherlich sagen, ja. Aber Luka hat heute nicht diese athletischen Rim-Running, Lob-Catching-Bigs an seiner Seite, wie er es damals hatte. Diese guten Screen-and-Roll-Big-Man wie Lively und Gafford. Das ist mit Hayes jetzt nicht mehr ganz auf diesem Level. Das ist richtig. Ist allerdings auch richtig, dass Luka jetzt halt auch sekundäre Ballhändler an seiner Seite hat, die er in Dallas so auch nicht hatte. Vor allem LeBron James und Austin Reeves. Ich bin sehr gespannt, wie man es angeht. Ich kann mir vorstellen, dass es ein ähnlicher Plan ist wie letzte Saison. McDaniels an Doncic ran, Gobert im Drop und dann gucken wir mal, was passiert. Wen hast du dann aber an LeBron? Das ist dann so ein bisschen das Problem, dass halt auch McDaniels eigentlich dein einziger LeBron-Defender irgendwie ist, weil halt Randle nicht mobil genug und schnell genug ist, um gegen LeBron irgendwas ausrichten zu können. DiVincenzo ist und Nikhil Alexander-Walker sind zu klein und nicht kräftig genug für LeBron. Das heißt, wenn du McDaniels an Luka hast, wen hast du an LeBron? Das stelle ich mir schwierig vor. Und wenn du dann nämlich überlegst, ey, dann stellen wir McDaniels an LeBron, wen stellst du an Luka? Ich kann mir vorstellen, dass die Wolves sich irgendwie reinreden, phaseweise Randle an Doncic zu stellen, weil sie sagen, ey, mit der Größe und der Physis und Luka ist nicht so explosiv, da könnte das funktionieren, dann switchen wir halt meinetwegen Gobert und Randle, wenn es halt dann sein muss, damit nicht Randle sich um irgendwelche Screens herum kämpfen muss. Aber das wird ja von den Matchups her relativ schnell, relativ dünn. Und das ist halt der große Vorteil, den die Lakers halt haben. Sie sind nicht so tief, sie haben jetzt kein All-World-Shooting, aber du hast drei elitäre offensive Creator und die meisten Defenses haben halt keine drei elitären Perimeter-Defender und Minnesota gehört da halt dazu. Und dieses Matchup-Problem und dass du zwei dieser drei jederzeit auf dem Parkett stehen haben kannst und du kannst McDaniels und Alexander Walker aber nicht jederzeit auf dem Parkett stehen haben. Und wenn Naz Reid spielen soll, dann muss der auch jemanden verteidigen. Stellst du Reid an LeBron oder Luca oder an Reeves? Das heißt, da geht die Mathematik irgendwo nicht auf. Und das, was die Lakers größte Stärke ist, und zwar die individuelle Klasse ihrer offensiven Stars, das ist halt genau das, wo ich nicht sehe, wie die Wolves dagegen irgendwas machen wollen. Während du auf der anderen Seite, du hast Vanderbilt, um ihn an Edwards ranzustellen. Du kannst LeBron phasenweise an Edwards ranstellen. Du hast zumindest ein paar Optionen. Deswegen bin ich hier eigentlich relativ komfortabel bei den Lakers als Gewinner in dieser Serie. Du setzt nicht in einer Serie wie der gegen das Luca-LeBron-Team, vor allem wenn beide jetzt über eine Woche auch frei hatten und Zeit hatten, beide auch fit in die Playoffs gehen. Da fällt es mir sehr schwer, gegen Luca zu setzen. Das wird kein Sweep. Ich denke auch nicht, dass es ein Gentleman-Sweep wird. Dafür ist Minnesota zu gut. Aber Minnesota ist auch nicht so gut, wie sie es letztes Jahr waren. In meinen Augen. Und deswegen gehe ich hier mit den Lakers in 6.
Ja, unterschreibe ich fast komplett. Mein Tipp ist auch Lakers in 6. Ich habe die gleichen Sorgen aus Minnesota-Sicht. Ich habe die gleichen vergleichsweise kleinen Sorgen. Also ich glaube, ich wäre in so ziemlich jedem anderen Matchup, bin ich weiterhin relativ pessimistisch, was die Lakers angeht. Einfach wegen diesem großen Loch auf der 5 und wegen der fehlenden Tiefe. Aber ich denke, Minnesota ist ein Matchup. Erstens können sie dieses Loch auf der 5 offensiv nicht wirklich bestrafen, weil, ja, dann poste halt Gobert auf. Viel Spaß. Hier ist der rote Teppich. Und zweitens sind sie halt sehr anfällig dafür, von den Smallball-Lineups der Lakers, die du dann wiederum, wie gesagt, spielen kannst, weil Gobert das nicht bestrafen kann. Und gut, ich denke schon, dass Randle einen Job machen kann, wenn er dann mal an Reeves rangeswitcht wird oder an Vincent oder selbst an jemanden wie Hachimura. Da wird es schon Possessions geben, in denen Randle das dann ganz gut bestrafen kann. In gewisser Weise vielleicht sogar mehr, als das Towns hätte können letztes Jahr. Aber ich denke, man wird es schaffen, Edwards das Leben schwer zu machen. Edwards, das muss man ganz klar sagen. Ich neige dir zuzustimmen, zu sagen, dass die Wolves nicht so gut sind wie letztes Jahr. Aber Edwards ist viel besser als letztes Jahr. Und diese Komponente mit diesem irren Pull-Up-Shooting, das er dieses Jahr gezeigt hat, das kann schon Wege eröffnen für einen auch in den Playoffs deutlich besseren Edwards. Aber reicht halt, glaube ich, nicht im Großen und Ganzen. Und auf der anderen Seite des Feldes teile ich all deine Gedanken. Ich bin sogar der Meinung, dass DiVincenzo starten sollte, weil du dann Conley einfach ein bisschen aus der Schusslinie nimmst. Und die Lakers werden halt in der Lage sein, sehr viel ihrer Smallball-Lineups mit Rui auf der 5, mit LeBron auf der 5. Vanderbilt bin ich gespannt, weil dann eröffnest du halt den Timberwolves. Gut, das machst du mit Rui zum Teil auch, aber der kann es halt wahrscheinlich bestrafen. Du eröffnest halt den Timberwolves, Gobert an Vanderbilt zu stellen und Roman zu lassen, was vielleicht so mit der beste defensive Plan sein könnte gegen Luca und LeBron. Aber ansonsten, wenn du diese Smallball-Lineups, Luca, LeBron, Reeves, Hachimura, Finney Smith, Shooting auf allen Positionen, elitäres Ballhandling auf 3 von 5 Positionen, Defense auf 2,5 von 5 Positionen, ich sehe nicht, wie die Wolves das stoppen wollen. Ich sehe es nicht. Klar, auf der anderen Seite, du kannst es schon irgendwie schaffen, Lineups mit Randle und Reed, wo du dann ein bisschen Größenvorteile hast und offensiv das trotzdem mithalten kannst, aber das ist, glaube ich, alles ein bisschen zu ungünstig matchup-technisch für die Timberwolves und deswegen bin ich zu denselben Schlüssen gekommen. Ich finde es sehr interessant und wie du halt gesagt hast, das ist für mich einer der Hauptpunkte. Wir haben gesehen, dass dieses Timberwolves-Team mit den elitären Perimeterverteidigern auf dem Papier, Alexander Walker, Edwards, Daniels, DiVincenzo mit Abstrichen. Aber wir haben halt letztes Jahr gesehen, dass sie absolut keinen blassen Schimmer hatten, wie sie Luka Doncic verteidigen sollen. Und das wird ja jetzt mit Randle statt Towns, ändert sich da ja nicht viel. Ich bin es würde mich interessieren, das wäre eine Idee, die ich hätte. Du könntest McDaniels versuchen, an Hayes zu stellen. Wieder dieses, ich habe vorher die Tatum-Taktik aus den letztjährigen Finals gegen Gafford beschrieben, dass du McDaniels an Hayes stellst, weil Hayes halt natürlich irgendwo ein athletischer Rimrunner, aber halt keiner, der das ganz krass bestrafen kann, wenn er ein Mismatch gegen sich hat. Und dann kannst du ein bisschen mehr versuchen zu switchen am Ball, hast dann Hayes an Luca, aber dann kommt
aber
halt einfach der nächste
Ballscreen. Aber switchen würde ja bedeuten, dass die Lakers dann auch Ballscreens laufen.
Ja.
Wenn Luca schon das, also wer würde denn Luca dann in so einem Szenario verteidigen und warum sollte sich Luca dann den Screen ranholen?
Na, wahrscheinlich Edwards dann in dem Fall. Aber das ist halt auch das Ding. Wir haben letztes Jahr in den Playoffs gesehen, Edwards war die beste Lösung an Luka. Aber das willst du, also das willst und kannst du ihm ja nicht zumuten, dass er 40 Minuten lang Luka Doncic verteidigen muss
und auf der anderen Seite dir die Offense kreiert. Die Lakers sind auch nicht abhängig davon, dass unbedingt ein einziger Spieler den Screen stellen muss. Dann stellt LeBron den Screen.
Ja.
Oder Finney Smith oder irgendeiner von den Guards. Und dann hast du halt, wenn du Pech hast, Situationen, wo dein bester Perimeter Defender, den du dann an Hayes abgestellt hast, überhaupt nicht involviert ist in deine Defense. Weil die Lakers sagen, gut, dann sei halt bei Hayes, dann machen halt die anderen was. Also so schön, wie das mit dieser Roaming-Idee ist, du nimmst ja damit diesen Defender erst einmal raus aus der Situation und hoffst, dass er halt irgendwie wieder reinkommt. Aber wenn die Lakers dann sagen, ja gut, wenn du einmal weg bist vom Fenster, dann bleibst du da bitte auch.
True.
Und bei Doncic hast du halt die Sache, dass er halt sowohl im 1 gegen 1 Face-Up, aber halt dann auch in den Post gehen kann. Je nachdem. Und das ist halt dann so ein bisschen schwierig. Aber klar, wenn du jetzt Edwards erstmal an ihm dran hast, aber dann kommt er, wie gesagt, nicht Hayes hoch, sondern dann ist halt meinetwegen Randall bei LeBron. Dann kommt halt LeBron zum Screen. Und dann hast du halt Edwards und Randall, die das LeBron-Doncic-Two-Man-Game verteidigen sollen, während dein bester Defender bei Jackson Hayes ist. Viel Spaß.
Ja, wie gesagt, ich glaube, wir können es jetzt gegen Ende kurz fassen. Lakers in 6 bin ich auch gelandet bei diesem Tipp. Aber und auch Tendenz eher zu 5 als zu 7. Es ist einfach ein wahnsinnig
günstiges Matchup. Mit Heimvorteil noch.
Genau.
Ja. Aber hey, wir haben die Wolves in der Vergangenheit schon unterschätzt. Und wie gesagt, sie sind das tiefere Team. Sie haben actually auch einen besseren Record seit der Trade-Deadline als die Lakers. Sie spielen guten Basketball. Edwards ist ein Playoff-Riser. Sie waren in den Conference-Finals. So, es gibt schon auch ein Szenario, in dem das eine ausgeglichene Serie ist. Dafür sind die Wolves zu gut, dafür sind die Lakers auch einfach zu schlecht und haben zu viele Baustellen. Und wer weiß, viel hängt auch davon ab, wie fit LeBron und Luka halt sein können. Und die Pause wird ihnen gut tun, aber ja, wer weiß, vielleicht kommt Spiel 1 und wir denken uns ja so, oh Luca, so richtig nice sieht es aber jetzt auch nicht aus von den Bewegungen. Und bei LeBron ist eh auch immer so eine Frage in dem fortgeschrittenen Alter. Also es gibt auch schon ein Szenario, in dem hier Minnesota die Lakers auch wirklich ärgern kann und sogar auch die Serie gewinnen kann. Sie sind jetzt hier, und das ist mir auch wichtig zu betonen, und ich habe es auch in dem Video gemacht, die Wolves sind hier nicht der krasse Underdog. Die Wolves sind Außenseiter, aber das wäre hier kein Mega-Upset, wenn die das Ding gewinnen. Das wäre kein Schocker, das wäre kein Wow, das hat aber niemand kommen sehen. Das ist ein durchaus realistisches Szenario, an das ich nicht glaube. Aber wenn es so kommt, dann sollte man jetzt auch nicht aus allen Wolken fallen.
Ja, würde ich auch mitgehen, definitiv. Das ist ein Duell, leider nicht ganz auf Augenhöhe, aber ist jetzt auch nicht so, dass die Lakers hier, also ich wäre schockiert, wenn das ein Lakers-Sweep wird oder so. Das halte ich wiederum dann auch für sehr
ausgeschlossen. Ja, das wäre crazy.
Ja, dann haben wir noch eine. Und den Zufallsgenerator, den brauchen wir dafür nicht bemühen, denn zwei Teams sind noch übrig. Die Indiana Pacers und die Milwaukee Bucks. Die letzte Serie im Osten, die ist noch zu besprechen, gilt das 4-5er Matchup, in dem ordentlich Zündstoff drin steckt. Die Älteren werden sich erinnern. A, ist es ein Rematch aus dem letzten Jahr, aus den Playoffs. B, die ganzen Halliburton-Sticheleien, das Aufeinandertreffen im NBA Cup letztes Jahr, das ganze Ballfiasko rund um Giannis und diesen Pacers-Rookie, der seine ersten Punkte gemacht hat. Erinnerst du dich noch daran? Da ist sehr, sehr viel Feuer drin in diesem Matchup. Deswegen, ich find's cool, dass die beiden hier erneut aufeinandertreffen.
Ich auch. Ich habe letztes Jahr den Fehler gemacht, auf die Bucks zu setzen. Deswegen werde ich dies Jahr wieder den Fehler machen und wieder auf die Bucks setzen.
Wirklich?
Ja, aber du hast selbst bestimmt auf die Pacers, oder?
Ja, also Punkt. Aber die Dame-Geschichte ist jetzt schon eine ziemlich krasse Wildcard. Wir haben inzwischen die News bekommen, dass er wohl überraschenderweise schneller genesen ist von seinem Blutgerinnsel-Thrombose-Problem, was mich ein bisschen skeptisch trotzdem zurücklässt. Er wird jetzt für Spiel 1 noch raus sein, aber dann wohl im Laufe der Serie und zwar eher früher als später zurückkommen. Das ist natürlich eine komplett andere Geschichte, wenn die Bucks Damian Lillard haben versus wenn sie ihn nicht haben. Deswegen, ich bin mir nicht mehr so optimistisch, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein Hot Take ist, aber ich glaube, dass die Pacers selbst wenn die Bucks einen Damian Lillard haben und wenn wir davon ausgehen, dass der dann nicht bei 100% sein wird, weil der wird dann, selbst wenn er fit ist, wird er ja trotzdem dann einen Monat kein Basketball gespielt haben und dann sofort ins kalte Playoff-Wasser geschmissen werden. Das ist schon eine Herausforderung, auch für einen Spieler in seinem Alter etc.
Ja.
Also ich glaube, mit einem Dame bei 70-80% sind die Pacers trotzdem ein besseres Team. Oder ist das vermessen und ist das Giannis unterschätzend, das zu behaupten?
Nein, auf gar keinen Fall. Also die Formkurve der Teams zeigt in unterschiedliche Richtungen. Die Pacers spielen wahnsinnig unterbewertet guten Basketball, über den niemand redet, in den letzten Wochen. Halliburton hat sich gefangen im Verlauf der Saison und sieht Gott sei Dank wieder wie der Spieler aus, der uns mal versprochen wurde, irgendwann in der Vergangenheit. Die klicken, sie haben wieder eine der besten Offenses der NBA gehabt in den letzten Wochen und Monaten und sind einfach ein richtig gutes, unterbewertetes Team, weshalb ich auch denke, dass sie sich hier mit den Milwaukee Bucks auf einer Augenhöhe messen werden. Es gibt sehr viele Argumente, die hier für sie sprechen, einige davon, die ich ja jetzt auch gerade gemacht habe. Am Ende des Tages vertraue ich einfach Doc Rivers als Playoff-Coach genug. Nein, aber ich vertraue einfach Giannis in so einem siebten Spiel, was ich predikte, genug in Kombination mit Damian Lillard, der bis dahin ja zurückgekommen sein soll und auch einige Spiele gemacht haben soll, dass die beiden dann in so einem Win or Go Home, Everything or Nothing, Game 7 ja, ihr Team dann über die Ziellinie hieven. Es lässt sich, sagen wir es so, ein Sieg der Pacers würde sich leichter logisch erklären lassen und für einen Sieg der Pacers Argumente zu finden in dieser Serie ist einfacher. Mein Bauchgefühl hat hier aber das letzte Wort gehabt und deswegen habe ich mich gegen diese Argumente entschieden und für die Milwaukee Bucks.
Wie wir das tun in diesem Podcast, also wir sind ja bewusst First Takey, ja, polarisieren. So, Giannis is the best player in the world. Ich verstehe es. Ich kann dich nicht groß dafür kritisieren. Ich glaube, ich bin dann. Hast du dann, lass uns die Tipps kurz vor. Hast du dann Milwaukee in 7?
Ich habe Milwaukee in 7, ja.
Wow, okay. Also Game 7 on the road. Ja, ich kann es schon sehen. Ich finde, es hängt halt sehr, sehr viel dran, wie Dame zurückkommt. Und das wissen wir schlichtweg nicht. Das ist eine große, wie ich gerade gesagt habe, eine große Wildcard. Was wir wissen, ist, dass dieses Team auf der Haben-Seite immer noch ein sehr gefestigtes Konstrukt hat, was ihre Defense angeht. Wobei ich denke, dass diese Defense gegen die Pacers sehr angreifbar sein wird, wie sie es ja zum Beispiel letztes Jahr in den Playoffs auch war, nur da eben ohne Giannis. Und ich denke, auf der Haben-Seite steht, dass wir einen Giannis Antetokounmpo in absoluter Monsterform sehen werden. Da habe ich keinerlei Zweifel dran. Giannis, A, haben wir ihn in den letzten 2 Jahren in den Playoffs nicht gesehen. Wir sind hungrig, er ist hungrig. Ich denke, da kann man davon ausgehen. Zweitens hat er in den letzten beiden Saisons, ich habe das jetzt nicht selber nachgeprüft, aber in den letzten beiden Saisons in 9 Matchups mit den Pacers hat er 37, 13 und 6 aufgelegt bei 74% True Shooting. Also Giannis feastet gegen die Pacers, das ist Barbecue Chicken von vorne bis hinten. Sie haben mit Siakam einen Verteidiger, den sie ihm einigermaßen kompetent dagegen stellen können, aber die letzten Jahre haben gezeigt, allzu viel bringt das nicht. So generell kannst du Giannis nicht stoppen und die Pacers können Giannis 3-mal nicht stoppen. Aber dann hört's auch schon so ziemlich auf mit den Punkten, die in meinen Augen großartig für die Bucks
sprechen.
Was ich, und ich habe das, bei welcher Serie habe ich das denn erwähnt? Bei den Pistons vorher, bei Detroit. Ein großes Ding in den Playoffs, worauf ich schaue, ist, was sind die möglichen Lineups und wie viele offensive bzw. defensive Schwachstellen lassen sich finden in diesen Lineups. Und die Bucks sind erstens generell kein tiefes Team. Also da bist du dann relativ schnell schon bei Taurean Prince, dem du sehr, sehr viel vertrauen musst beispielsweise. Oder bei Ryan Rollins, der in Abwesenheit von Dame gegen Ende der Saison der Starter auf der Point Guard Position war. Ich habe da so eine Regel für mich definiert. Wenn dein Starter Point Guard von einem Two-Way-Contract converted wurde vor wenigen Wochen, bin ich nicht allzu optimistisch, was deine Tiefe im Kader angeht. Kevin Porter Jr. hatte eine sehr, sehr große Rolle in diesem Team gegen Ende der Saison. Auch, bin ich vorsichtig? Ich weiß nicht, du hast AJ Green, Prince mit Abstrichen, der ein sehr wackeliger Shooter ist, Porter Jr. Und auf der anderen Seite hast du dann so Jungs wie Andre Jackson Jr., den du eigentlich gerne wegen seiner Defense auf dem Feld haben möchtest, der dann aber offensiv dir wahnsinnig wehtut.
Ja.
Die Bucks haben kaum Two-Way-Spieler. So, und selbst Brook Lopez ist nicht mehr der ganz krasse Sniper auf der 5 und auf der anderen Seite auch nicht mehr der ganz krasse Drop-Big, der er vor ein paar Jahren noch war. Ja, und die Pacers sind einfach ein tieferes, ausgewogeneres und ich denke unterm Strich besseres Team. Und dann kommt bei mir dazu, dass ich große Zweifel habe, wie Dame zurückkommen wird, also wie viel Impact er direkt haben kann, selbst wenn er tatsächlich, sagen wir mal, er verpasst Spiel 1 und kommt dann im Best Case in Spiel 2 zurück. Selbst dann bin ich skeptisch. Und wenn er erst in Milwaukee dann wieder zurückkommt, wenn die Serie nach Milwaukee rübergeht und du dann eventuell schon 2-0 hinten liegst, wird es halt, glaube ich, super, super schwer. Deswegen, ich habe mich für Pacers in 6 entschieden. Das war noch vor der Dame News und es hat mich tatsächlich die Dame News nicht dazu bewegt, das nochmal anzupassen. Ich bin aber deutlich näher dran an Pacers in 7 als jetzt an Pacers in 5. Also ich glaube ja, auch nicht, dass die Pacers hier die Bucks irgendwie komplett aus der Halle schießen werden. Ich denke, es werden 6 Spiele, ich denke, es werden 6 knappe Spiele, aber ich traue den Pacers zu, dass sie sich in die Position bringen und dass sie dann ein Spiel 6 selbst auswärts gewinnen können.
Ja, absolut. Da lässt sich nicht widersprechen, das ist ein sehr, sehr realistisches Szenario mit sehr, sehr nachvollziehbaren Argumenten. Auf jeden Fall, da würde ich jetzt nicht sagen, Alter, sehe ich jetzt überhaupt nicht oder damn, du traust den Pacers ja ganz schön viel zu. Würde ich hier nicht sagen, würde ich absolut mitgehen bei der Argumentation. Schauen wir mal. Ist ja schön, dass wir nicht nur unterschiedliche quasi Ergebnisse tippen, sondern auch wirklich unterschiedliche Gewinner. Das gefällt mir sehr gut.
Yes, sir, yes, sir. Lass uns noch ganz, ganz kurz über die Matchups reden. Das würde mich interessieren, was du da erwartest. Wir haben letztes Jahr zu Beginn dieser ersten, das war zweite Runde letztes Jahr, als sie aufeinander getroffen sind, oder?
Ich glaube, es war auch erste Runde.
Guck kurz nach, wir sind ja hier. Ja, ja, erste Runde. 4-2 haben die Pacers gewonnen letztes Jahr.
Weil nämlich die Bucks keine Playoff-Serie gewonnen haben seit 2022.
Das ist schon krass.
Ja.
Da haben wir jedenfalls gesehen, dass am Anfang Lopez an Siakam gestellt wurde, was dann aber die Bucks relativ schnell wieder aufgegeben haben und dann doch ein bisschen klassischer Lopez an Turner und ihn in diese Halliburton-Turner-Pick-and-Rolls. Ich könnte mir vorstellen, jetzt wo Giannis da ist, dass du Giannis an Siakam hast. Erstens, dass er da ein bisschen roamen kann und du Siakam eventuell den ein oder anderen Dreier eher gibst. Und zweitens, dass du dann eventuell mit Prince an Halliburton oder dann mal mit Jackson an Halliburton, wenn der auf dem Feld steht. Und dass du dann dieses Halliburton-Siakam-Two-Man-Game einfach switchen kannst. So, das würde für mich am meisten Sinn ergeben, Matchup-technisch aus Bucks-Sicht.
Ja, denke ich auch.
Und auf der anderen Seite hast du Siakam an Giannis, Turner an Lopez und betest, dass du es irgendwie schaffst, genug Hilfe zu schicken in Richtung Giannis und dass er das dann nicht allzu krass bestrafen kann oder wenn er es bestrafen kann, Playmaking-technisch, dass dann die Rollenspieler ihre Dreier nicht treffen. Ich denke, das wird dann, also ich denke, in Sachen defensive Gameplans dürfen wir hier keine taktischen Wunderdinge erwarten auf beiden Seiten.
Ja, ja, wird das die Serie, die du am wenigsten verfolgst? Ich glaube bei mir schon. Obwohl Celtics Magic, na gut, wegen Franz.
Ich denke Thunder gegen, also wenn die Mavs sich durchsetzen heute Nacht, dann wird es definitiv Thunder Mavs sein, was ich am wenigsten verfolge. Selbst wenn es Thunder Grizzlies sein sollte, klar, die Thunder will ich sehen und bin gespannt, wie sie aussehen in den Playoffs, aber rein vom Competitive Level her ist das wahrscheinlich die Serie, die am meisten abfällt. Oder eben, klar, für mich aus Fansicht nicht, ich werde mir ja trotzdem jedes Spiel angucken, aber sollten die Hawks sich heute Nacht durchsetzen, dann ist wahrscheinlich Cleveland-Atlanta die uninteressanteste Serie, würde ich meinen. Ja. Aber ja, Indiana-Milwaukee ist da schon relativ... Nee, wobei, Giannis endlich zurück in den Playoffs, dann diese Rivalität, die da ein bisschen brodelt in den letzten 2 Jahren. Ich habe schon Bock auf die Serie, muss ich sagen.
Ja, ich auch.
Gut, dann sind wir durch für heute, oder?
Hätte ich gesagt, ja.
Alles klar. Dann, Julius, wir hören uns morgen früh wieder, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hören uns in ein paar Sekunden wieder und dann wissen wir, wie die letzten beiden Serien ausgehen. Wir sind back. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir nochmal ganz offiziell, Herr Schubert.
Ein wunderschönen guten Morgen. Hast du gut geschlafen?
Ich habe gut geschlafen. Bisschen wenig.
Sehr schön.
Aber an sich, ich bin hier mit freudigem Tatendrang aufgewacht. Wir wissen inzwischen, die Memphis Grizzlies und die Miami Heat haben sich durchgesetzt in den jeweiligen Play-in Games. Natürlich ein bisschen schade für mich aus Fansicht, dass ich meine Hawks nicht sehe, wie sie von Cleveland vermöbelt werden in der ersten Runde. Aber ich denke, aus Basketball-Liebhaber und Basketball-Fansicht, auch wie die Heat sich jetzt präsentiert haben in diesen beiden Play-in Games gegen Chicago und jetzt gegen Atlanta, das ist schon die deutlich interessantere Serie. Safe. Miami gegen Cleveland im Vergleich zu Atlanta.
Absolut. Also, Wir werden gleich über unsere Tipps reden, aber ich hätte 2 Sweeps getippt, wenn die Thunder auf Dallas getroffen hätten und die Cavaliers auf die Hawks. Und so sind's halt gar keine Sweeps, generell gar keine Sweeps, die ich in dieser ersten Runde ertippe. Ich denke, dass wir 2 spannendere Serien bekommen haben, weil sich die besseren Teams durchgesetzt haben und auch Matchup-mäßig die besseren Gegner für diese jeweiligen First Seeds. Ich habe es jetzt persönlich nicht verfolgt, die Play-In-Games. Ich habe jetzt ein paar Highlights gesehen. Heute früh schon habe mitbekommen, dass AD 40 gedroppt hat im Dallas gegen Memphis Game. Aber habe es jetzt selber nicht geguckt heute Nacht. Freue mich sehr auf die beiden anstehenden Serien des 1. gegen 8. Mit welchem Duell wollen wir anfangen?
Das brauchst du mich nicht fragen, das habe ich nämlich nicht in der Hand. Das hat wieder das Schicksal in der Hand. Ich habe selbst für diese beiden Serien nochmal den Zufallsgenerator vorbereitet und der wird jetzt angeschmissen. 3, 2, 1. Wir fangen im Westen an. OKC gegen die Memphis Grizzlies, die sich durchgesetzt haben. Wie gesagt, heute Nacht gegen die Mavs, trotz 40 Punkten von Anthony Davis, durch eine sehr ausgewogene Teamleistung. Alle Starter inklusive Rookie Zach Edey mit mindestens 13 Punkten. Bane, Ja und JJJ mit mindestens 22 oder so. Hab's jetzt nicht mehr. Also alle auf jeden Fall 20 plus gescored. Ja hatte einen wilden, geilen Putback-Dunk im, yes. Was im dritten Viertel? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, also ich denke, hast du gerade auch schon angerissen. Wir können uns einig sein, ebenso wie im Osten. Wir haben rein aus neutraler Fanperspektive eine neutrale Fanperspektive. Also aus neutraler Beobachterperspektive haben wir das bessere Matchup jetzt vor uns in dieser ersten Runde. Trotzdem brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass die Thunder hier natürlich haushoch favorisiert sind. Und ich habe jetzt heute Morgen, ich habe mir natürlich gestern auch schon Gedanken gemacht, was passiert, wenn die Grizzlies kommen. Ich traue den Grizzlies deutlich eher zu, ein Spiel zu klauen und den Thunder ein Bein zu stellen, als das zum Beispiel bei Dallas der Fall gewesen wäre, einfach weil du das Potenzial hast, dass Ja mal ein Monster-Game hat oder dass Bane mal ein Monster-Game hat und dann könnte es halt schwierig werden für die Thunder. Du hast defensiv, trotz Anthony Davis auf der anderen Seite, hast du bessere Möglichkeiten, den Thunder gegenzusteuern. Aber vor allem, wenn ich mir drüber nachdenke, wie Memphis scoren möchte, ist das schon ein super ungünstiges Matchup. Du hast eigentlich für alle offensiven Waffen, die die Grizzlies bereit haben, namentlich natürlich vor allem Morant, Bane und Jackson, hast du halt super Gegenmittel. Du kannst Morant Dort an den Hals hetzen. Du kannst Bane, der sich dann Offball bewegt oder dann auch mal einen Ball in der Hand hat, kannst du entweder Shea oder dann von der Bank Wallace oder wie Caruso. Sie alle heißen, Caruso, genau. Du hast gegen Triple J, fühle ich mich ziemlich wohl defensiv mit J-Dub an ihm dran. Klar, da hast du dann ein bisschen den Size-Nachteil, aber im Zweifel kannst du dann Chat an ihn ranstellen oder mal Hartenstein an ihn ranstellen. Also es gibt kein einziges Matchup across the board und klar, die Grizzlies sind irgendwo auch ein tiefes Team, aber wenn wir über Creation reden, dann werden es die drei sein, von denen alles ausgeht, mehr oder weniger. Und da haben die Thunder einfach super Antworten drauf.
Ja, absolut. Okay, sie hier haushoch favorisiert, so wie das natürlich auch sein möchte als First Seed. Ich habe hier Thunder in 5 getippt, weil ich halt den Grizzlies zutraue, wie du es gerade angesprochen hast, dir zumindest mal ein Game zu klauen. Ein Game, in dem Ja Morant mal 45 auflegt, wo Desmond Bane heiß läuft, wo Jaren Jackson Jr. wirklich Kapital schlagen kann aus dem Matchup gegen J-Dub, was ich auch vorhersage. Ich bin ein großer Fan vom neuen Head Coach. Ich denke, dass es auch ein Head Coach ist, der in den Playoffs einen guten Job machen kann, X's and O's mäßig, Adjustments mäßig, Scouting mäßig. Und deswegen traue ich den Grizzlies hier einen Sieg zu. Muss aber auch eher sagen, Thunder in 4 als Thunder in 6. Also wenn OKC hier in 6 Spiele muss gegen Memphis, das würde mich schon extrem wundern. Und wenn sie das Ding in 4 zumachen und einfach nichts anbrennen lassen, selbst wenn die Spiele knapp sind relativ, würde es mich halt gar nicht wundern. Was ist dein Tipp?
Ich bin auch bei Thunder in 5 gelandet, weil auch die Matchups auf der anderen Seite mich einfach nicht wirklich überzeugen. Klar, das muss so sein bei einem historisch guten Regular-Season-Team, bei einem 1-8er-Matchup, aber irgendwie insbesondere. Du hast JJJ rund um den Korb. Ich bin gespannt, wie spielbar Edey sein wird defensiv, wie sehr Shea ihn dann attackieren und auseinandernehmen kann, wenn der zwangsläufig seine relativ tiefe Drop-Defense spielen muss. Ich glaube, wir werden viele Minuten mit Jackson auf der 5 und dann Aldama neben ihm oder so sehen bei den Grizzlies. Yeah. Ich glaube, Brandon Clark wird sehr fehlen, das habe ich neulich schon mal gesagt, auch für den Rest der Regular Season, weil das jemand gewesen wäre, der dir halt defensiv viel, viel mehr Flexibilität gegeben hätte. Wen verteidigt Ja? So, wenn Caruso auf dem Feld steht oder wenn Wallace auf dem Feld steht, dann wirst du ihn wahrscheinlich auf denen verstecken, die aber auch beide über 35% ihrer Dreier treffen. In der Starting Five stellst du ihn auf Dort, der 41% seiner Dreier trifft.
Habe ich auch überlegt, ja.
Sich dann im Zweifel halt auch einfach an Ja vorbei bullien könnte. Vermutlich darauf wird es rauslaufen, dass du Ja an Dort parkst, gerade wegen diesen Dreierzahlen. Ich würde es defensiv gerne sehen, dass du Jackson an Dort parkst und ihn roamen lässt, aber das ist halt dann die Frage, wen soll dann Ja sonst
verteidigen? Wen soll dann Ja verteidigen? Das ist das Problem, ja.
Ich glaube, die Grizzlies haben hier leider keine guten Antworten. Aber ich bin bei dir, ich traue es ihnen zu, dass sie irgendwie mal in einem Spiel, wenn die Thunder ihre Dreier nicht gut treffen, wenn Ja 35 und 11 raushauen kann und die Defense immer wieder attackieren kann, dann denke ich, dass es möglich ist, dass die Grizzlies hier ein Spiel klauen. Und deswegen habe ich auch mich für Thunder in 5 entschieden am Ende.
Wunderbar. Kommen wir zur letzten Serie. Da müssen wir wahrscheinlich ähnlich wenige Worte zu verlieren. Cleveland gegen Miami. Traust du den Heat ebenfalls zu, hier ein Spiel zu klauen in dieser Serie?
Um das vorwegzunehmen, ich traue ihnen sogar zu, das Ding zu gewinnen. Nee, das natürlich nicht. Aber ich habe Cleveland in 6 getippt. Ich traue ihnen sogar zu, 2 Spiele zu klauen.
Den Heat. Mag ich sehr. Ich habe Cleveland in 5, aber eher in 6 als in 4.
Ja. Ja, Tyler Hero sah super aus in den beiden Playing Games, hat jetzt heute Nacht 38 gedroppt gegen die Hawks, im ersten waren es auch 34 oder so. Und der defensive Aspekt des Mitchell Garland Backcourts ist immer noch eins meiner größten Fragezeichen, wenn ich über die Cavs nachdenke. Ich denke, dass jemand wie Hero das gut attackieren werden kann. Terry Rozier ist aus der Rotation gefallen in den Playing Games, was ich sehr begrüße.
Yes, auf jeden Fall.
Und du hast die von Bam angeführte Top-10-Defense, die den Cavs sicherlich vieles entgegenwerfen kann. Du hast Eric Spoelstra an der Seitenlinie, dem wir beide mehr vertrauen als jedem anderen Coach.
Yes.
Ich glaube, die Heat werden Mittel und Wege finden, den Cavs das Leben richtig, richtig schwer zu machen. Also aus Cleveland-Sicht wäre ich richtig sauer. Also, dass meine Belohnung dafür, dass ich den First Seed kriege und durch die Regular Season marschiere und sogar besser bin als Boston, dass Boston jetzt gegen ein Magic Team spielen darf, in Anführungszeichen, dass sie natürlich auch defensiv zermürben wird, aber wo sie sich im Großen und Ganzen halt keine Sorgen machen, wo wir sogar gestern drüber geredet haben, oh, können sie Jaylen Brown für die ganze erste Runde raushalten?
Ja.
Und Cleveland muss jetzt gegen diese Zombie Heat, wie sie Bill Simmons immer genannt hat, die noch vor 2 Jahren oder so einen Run gestartet haben aus dem Play-In-Turnier bis in die Finals. Ja, nicht geil aus Clevelands Sicht. Ich mache mir keine großen Sorgen, sie sind natürlich der klare Favorit und ich wäre schockiert, wenn sie wirklich in 7 müssen oder die Serie gar verlieren. Ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Da sind die Heat die ganze Saison schon, die Heat sind einfach nicht mehr so gut wie die letzten Jahre und nicht mehr so gefährlich wie die letzten Jahre. Aber ich denke, dass Hero und Bam und Spo und Co. die Cavs tatsächlich vor sehr, sehr große Probleme stellen können.
Ja, absolut fair. Aber da bist du dann ja gar nicht, weil du gerade gesagt hast, du wärst schockiert, wenn es über 7 geht. Das heißt, es würde dich schockieren, wenn die Heat dann im 6. Game in ihrem Heimspiel die Serie dann verlängern, quasi.
Schon, ja.
Ja, Eric Spoelstra ist für mich das große Argument. Kadertechnisch das hier gegenüberzustellen, sieht nicht gut aus für Miami. Es gibt einen Grund, warum sie 10. geworden sind. Die individuelle Klasse fehlt einfach irgendwo. Ohne Jimmy Butler, den man ja auch nicht adäquat spielerisch jetzt kurzfristig quasi ersetzt hat, wenn man auf Erfolg in dieser Saison schaut. Aber Eric Spoelstra in den Playoffs mit seinen In-Game-Adjustments, mit seinen Adjustments von Game zu Game, mit seiner Fähigkeit, das Maximum rauszukitzeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, jetzt im Nachhinein kann jeder natürlich reden, aber ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass Miami hier beide Play-In-Games gewinnen wird. Es hätte mich geschockt, wenn Miami eines dieser Play-In-Games verloren hätte. Also, dass Miami hier als 10. durchkommt und gegen Cleveland spielt, ist das am wenigsten überraschende Szenario, was es hier gibt, in meinen Augen. Die haben dieses gewisse
Also gegen die
etwas,
Hawks.
Ey, es hätte mich geschockt, wenn Atlanta gewonnen hätte gegen Miami.
Ja, mich auch tatsächlich. Aber bei Chicago hätte es mich komischerweise nicht so geschockt. Die Bulls sind so weird und so. Wenn dann Coby White dir plötzlich 40 Punkte um die Ohren haut, so das hätte mich nicht geschockt, wenn die Heat direkt im ersten. Aber gegen die Hawks, vielleicht war das dann auch ein bisschen die pessimistische Fanbrille, aber da war ich mir schon relativ sicher, dass die Heat das wuppen werden.
Ja, es gibt diesen gewissen Schalter, den dieses Miami-Team mit Butler oder ohne umlegen kann. Ich denke, dass dieser Schalter ist jetzt umgelegt und ich denke, das wird ihnen sehr, sehr helfen in dieser Serie gegen Cleveland. Ich bin sehr, sehr gespannt, wen Bam Adebayo verteidigen wird. Ob das dann Evan Mobley sein wird oder Jared Allen. Es gibt nicht wirklich viel Flexibilität und viele Optionen, die dieses Team hat. Aber für ein Game sollte es reichen.
Und man darf auch nicht unterschätzen, dass die Formkurven in unterschiedliche Richtungen gezeigt haben. Ich weiß nicht, wie viel Rolle das tatsächlich spielt, aber die Cavs haben gegen Ende, erst dann klar war, dass sie den First Seed haben, schon ganz schön den Fuß vom Gas genommen. Und die Heat hatten ab dem 5. März eine 10-Game-Losing-Streak und haben dann aber komplett den Turnaround geschafft, haben 8 ihrer letzten 11 Saisonspiele gewonnen, unter anderem Golden State geschlagen. Einmal haben sie Boston geschlagen in diesem Zeitraum. Und jetzt eben diese beiden Siege im Play-in. Also die Heat kommen mit ordentlich Rückenwind in diese Serie. Und die Cavs haben im Grunde seit einem Monat oder so, anderthalb Monaten, nicht mehr wirklich wichtigen Basketball gespielt und müssen dann jetzt eher schaffen, dass...
Auch lange Pause gehabt jetzt.
Ja.
Was natürlich helfen kann. Und das ist ja diese ewige Diskussion, Ausgeruhtheit gegen so Rhythmus. Miami ist halt jetzt im Rhythmus und hat Momentum. Und das ist halt alles, was du willst, in so eine Serie rein.
Genau. Wir werden sehen. Dann bin ich da sogar noch ein bisschen dreister unterwegs, was ich den Heat zutraue als du. Du sagst Cleveland in 5, ich sag Cleveland in 6. Wir hatten 2 Abweichungen jetzt sogar, was die Tipps, also wirklich die Teams angeht. Du bist, oder?
Wir haben sogar noch mehr, oder? Lass uns mal kurz durchsprechen.
Okay, also ich hatte Pacers in 6.
Ich hatte Bucks in 7.
Genau, das ist unsere erste Abweichung. Knicks in 6.
Ja.
Celtics in 4.
Celtics in 5.
Und jetzt dann eben Cavs in 6.
Cavs in 5, ja.
Und im Westen hatten wir beide Lakers in 6.
Ja.
Thunder in 5. Du auch, ja?
Ja.
Warriors in 6.
Da hatte ich Rockets in 7.
Ah, stimmt. Krass, okay. Und ich hatte dann noch Denver in 7.
Ich auch. Ach so, okay. Ich dachte, da hattest du die Clippers.
Nein, nein, ich hatte Nuggets in 7.
Okay, dann 2 Abweichungen.
Okay. Ja, okay, interessant. Wow. Dann, also ich bin wirklich gespannt auf diese Rockets-Warriors-Serie.
Ich auch, Alter, ich auch.
Ja, generell, die Playoffs gehen endlich los. Ich habe es ja gestern mein Leid schon kundgetan. Ich werde leider heute Abend erstmal nicht direkt live am Start sein können, aber ab morgen Abend bin ich da natürlich voll dabei. Ich ziehe mir jetzt noch die beiden Play-In-Games rein. Die habe ich nämlich auch nicht gesehen im Vorfeld. Ja, doch, interessiert mich schon. Gerade dieses...
Ich mache mein Rockets... Video noch fertig über die Serie.
Auch nicht schlecht. Gerade das letzte Hawks-Spiel, und es ging ja dann auch in die Overtime und so, war kein so schlechtes Spiel, denke ich. Gucke ich mir an und dann bin ich super gespannt. Was steht denn an? Wer ist heute Abend im Einsatz? Wer ist morgen Abend im Einsatz?
Ich glaube, die Bucks haben gleich das erste heute Abend, oder?
Ja, genau. 19 Uhr Bucks Pacers, 21:30 Clippers Nuggets. Da hoffe ich drauf, dass es mir reicht zur zweiten Halbzeit zu Hause sein. Und du gehst dann ins Bett wahrscheinlich und stehst 2.30 Uhr auf für die Lakers.
Oh, hell yes.
Ja. Die armen Pistons und Knicks um Mitternacht. Das ist
schade eigentlich. Schade eigentlich, aber was willst du machen? Ich schaff's auf gar keinen Fall, weil dann nämlich auch am Sonntag der ganzen Tag Oster-Family-Stuff ansteht.
Ah ja, okay.
Da packe ich das nicht die ganze Nacht durchzumachen.
Und dann am Sonntag, gut, tendenziell jetzt nicht die ganz saftigen Spiele. Da haben wir Grizzlies gegen Thunder 19 Uhr, Magic Celtics 21:30, Heat Cavs 1 Uhr. Und dann geht's los mit den Rockets und den Warriors um 3.30 Uhr. Mhm. Playoffs, Baby. Und natürlich frohe Ostern, hast du mich gerade daran erinnert, an alle da draußen.
Oh ja.
Julius, ich freue mich riesig drauf in den nächsten Wochen und ja 2 Monaten knapp, die Playoffs, das Geschehen mit dir zu begleiten. Wir haben uns ein paar Sachen überlegt. Es soll jede Woche eine Supporter-Folge geben, wenn das uns irgendwie möglich ist, terminlich, aber wir sind optimistisch. Es soll eventuell sogar hier und da mal Zusatzfolgen geben, hier im öffentlichen Feed, wenn irgendwelche Dinge uns auf dem Herzen liegen. Ja, und dann natürlich, ich denke mal, Finals peilen wir wieder an, Analysen zu machen nach jedem Spiel, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich hab Bock. Freunde, wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Wir wünschen euch sehr viel Spaß heute Abend, morgen Abend und eventuell in den Nächten, wenn ihr euch die um die Ohren hauen wollt, beim Start der NBA Playoffs 2025. Wir wünschen euch frohe Ostern Und wir danken euch wie immer für euren Support, fürs Einschalten. Schaut bei Koro vorbei, schaut bei Holy vorbei, schaut bei Patreon natürlich vor allem vorbei. Alles in der Folgenbeschreibung zu finden. Und dann würde ich sagen, Double Step Back out. Dankeschön, Leute. Ciao.
Ciao.